Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dreimal Halbwissen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt ja schon ein bisschen länger nicht mehr aktiv gewesen und haben uns gedacht, dann machen wir diesmal mal was ganz Besonderes. Aber erstmal müssen wir mal gucken, wer ist denn überhaupt alles da?
Moin, Matthias, wie immer.
Thomas, auch wie immer.
Und Florian ist auch da und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, unseren gern gesehenen Gast, Laurent.
Ja, ich bin Laurent Burdin, Gründer von Space & Lemon Innovation Lab. Ich bin total große Zuschauer von Keynotes. Passt gut dazu. Ich habe sie alle gesehen in den letzten 7 Jahren. Das macht viele, viele Stunden mit den Herrschaften. Ich bin Franzose, deshalb dieser französischen Akzent und die grammatischen Fehler, die ich nicht loskriegen kann.
Das macht das sehr charmant.
Ich habe keine Entschuldigung bei mir.
Das ist der Vorteil. Das kann ich dann immer so.
Ja. Ich glaube, der Deutsche mag auch gerne einen französischen Akzent. Das wird durchaus als sympathisch angesehen.
Es hängt davon ab, wenn ich polemisch werde, dann weniger.
Und Laurent hat gerade schon angesprochen, was wir heute behandeln. Und zwar nehmen wir uns die 4 Keynotes vor von Apple, Google, Microsoft und Facebook.
Die sind jetzt ja auch gerade alle durchgegangen. Die waren in relativ kurzer Reihenfolge hintereinander. Und wir werden uns mal heute so ein bisschen in die Köpfe darüber zerschlagen, was sie jetzt alles vorgestellt haben. War das alles so sinnig? Was war denn da wirklich gut? Und warum sollte uns das denn eigentlich interessieren? So, wir starten mit Trommelwirbel.
Google
I.O. Eine Woche nach der F8. Schön immer, wie sie das immer so schön machen, in ihrer Outdoor-Location, wo dann alle Leute in meiner Jacke sitzen und ich denke immer, Kalifornien zu der Jahreszeit, das kann doch gar nicht so kalt sein. Thomas, ist das dann da wirklich kalt? Im Mai? Anfang Mai oder wann das war?
Also ich meine, wenn du ins Publikum guckst, dann sitzen die da ja nicht unbedingt in Jacke oder so. Also das ist, glaube ich, schon mehr so die Bühne. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, so, das ist so dieser alte Trick beim Vortragen, dass man die Bühne extra kalt hält, damit man da irgendwie nicht mit Schweißflecken in der Gegend rumrennt oder so. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber tatsächlich war das sehr auffällig, weil als ich mir in Vorbereitung jetzt hier für den Podcast auch nochmal alles angeguckt habe, da hatte ich so ein bisschen nach einer Zeit dann auch Fatigue irgendwie, dass ich dann nicht mehr wusste, was ist das eigentlich für eine Keynote. Und die Google Keynote, die konnte man sich halt einfach total gut merken, weil die war dann immer außen.
Man muss sowieso bei Konferenzräume, also wäre das innen gewesen, muss man sowieso Jacke tragen, weil es immer so kalt klimatisiert in den USA.
Ja.
Das heißt, bei Keynotes immer Jacke anziehen.
Das ist die größte Angst von Leuten in den USA, dass vielleicht mal jemand schwitzt. Man wird immer alles auf arktischen 14 Grad gehalten. Celsius, falls sich jemand fragt.
Aber fallen wir mit der Tür ins Haus. Laura, was war dein Highlight auf der Google Keynote?
Aber für mich ist wirklich, dass sie Waymo vorgestellt haben. Okay. Also das fand ich schon großartig. Eigentlich hätten sie lieber damit angefangen, weil es erzählt die ganzen Story und die ganzen Geschichte von Google, alles auf AI, alles auf TensorFlow, alles auf TPU, wo man auch solche wahnsinnige große Modelle auch aufbauen kann. Und sowas hat man noch nie gesehen. Es ist toll präsentiert worden. Alles andere hat mich völlig gelangweilt, aber Waymo wirklich ein Höhepunkt.
Okay. Alles hat dich gelangweilt, auch Duplex.
Ah, Duplex, ja, das ist so ein Trick, ja, das ist, man hat ganz vergessen und jeder hat darüber was erzählt und dann hat sich auch Google 2 Wochen später entschuldigt, das war ja nur eine Demo. Ja, ja, also ist nicht reproduzierbar. So, aber Waymo ist mehr als eine Demo, deshalb, ja. Also, ja, der Rest ist wirklich langweilig bei Google immer.
Es war also Waymo war auch mein Highlight. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie dieses Jahr quasi in den Live-Betrieb gehen, in den aktiven Betrieb in Phoenix.
Um das mal kurz zu sagen, in Phoenix, Arizona.
Genau. So, also in einer Stadt starten sie es, aber als kommerzieller Service, wo ja auch viel dran hängt. Also auch Versicherungen und Rechtsfragen werden ja damit sofort aufgenommen, wenn die jetzt irgendwie jemanden platt fahren. Dann hat das schon große Implikationen und das, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so weit sind. Ich hätte vielleicht 2020 damit gerechnet.
Man muss natürlich auch überlegen, dabei Phoenix, Arizona ist ja auch klimatisch gesehen eine relativ homogene Geschichte. Also da ist ja nicht, da ist halt Sonne den Großteil des Jahres und manchmal ist nur ein bisschen weniger Sonne und manchmal ist viel mehr Sonne, aber da gibt es ja wenig Regen, es gibt glaube ich da gar keinen Schnee. nicht wirklich. Da gibt es fast keinen Nebel und sowas alles, weil das so trocken ist. Das heißt, es hat natürlich viele dieser Extremwetter-Sachen und Edge-Cases, sag ich mal, in diesen ganzen Technologien. Dafür ist es natürlich ein super Punkt zu starten. Hamburg wäre jetzt wahrscheinlich eher ein sehr schlechter Punkt, um damit zu starten. Und gerade in den USA kann man ganz gut starten, weil jede Stadt, also bis auf jetzt einige der Küstenstädte an der Ostküste oder so, sind ja auch immer sehr, auch im Innenstadtbereich sehr, sehr Kfz-freundlich gebaut. Das heißt, man hat breite Straßen, da wo wenig Fußgänger unterwegs sind, weil dann wird man eh komisch angeguckt. Ich erinnere mich noch, als ich durch Chicago gelaufen bin, nicht innerhalb der Innenstadt als Fußgänger. Da haben die Leute mich angeguckt und dachten wahrscheinlich, ich bin irgendwie obdachlos oder so. Und dafür ist es natürlich ein guter Start. Ich bin auch sehr von beeindruckt, ja.
Was war dein Highlight, Thomas?
Also so ein bisschen in dieselbe Richtung. Es war halt alles AI. Google versucht sich da natürlich noch mehr zu positionieren, als wir ohnehin schon positioniert sind. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr bei der Google I.O. 2017, da haben wir, Matthias und ich, das zusammengeguckt und haben ein Drinking Game gehabt, jedes Mal, wenn AI oder Big Data kam. Und dieses Mal fand ich es dann noch um einiges krasser. Also alles ist immer nur AI, also teilweise sehr beeindruckend. Wie schon drüber gesprochen, teilweise wie mit dem Google Duplex irgendwie so nicht ganz durchdacht, habe ich das Gefühl. Ja. Wobei das ja auch nicht das erste Mal für Google ist, dass sie einfach mal irgendwas, irgendeine Technologie raushauen und dann mal gucken, wie es so wirkt. Und teilweise auch fand ich dann irgendwie unangebracht und einfach nur, um es überall reinzudrücken. Also das, was ich, der hatten ja zum Beispiel auch der Google News AI kuratiert das jetzt, wo ich mir halt irgendwie denke, so, naja, ist das jetzt gerade auch der richtige Zeitpunkt, wo eigentlich alle eher doch wieder gerade bei diesen Sachen keine Maschinen haben wollen, die einem das irgendwie vorsetzen. Und das war irgendwie so für mich das, was da irgendwie so mitkam. Auf der einen Seite halt AI. Das andere große Thema, was zumindest Google pushen möchte, ist ja dieses Digital Wellbeing. Und da hatte ich dann das Gefühl, das ist so, auf der einen Seite schaufeln sie sich da ein Loch mit AI und auf der anderen Seite versuchen sie dann da eine Brücke drüber zu bauen. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Apple Keynote dann wieder. Also gerade diese Selbstkontrolle der digitalen Geräte.
Also das war der Facebook Keynote auch sehr stark, logischerweise.
Ja. Genau. Also ich find gerade bei Google, das Digital Wellbeing ist bei Google und bei Apple aufgetaucht. Also haben beide diese Ansätze drin und beide auch ähnliche Ansätze. Wobei bei Google finde ich den Spagat wesentlich größer, weil Google verdient ihr Geld damit, die Aufmerksamkeit der Leute zu verkaufen. Apple nicht. Und das finde ich spannend, also diesen Spagat, der die nächsten Jahre aufkommen wird, sozusagen, diese Aufmerksamkeit, die Push-Notifications bringen, ob das nicht Google selbst kannibalisiert auf eine gewisse Art und Weise, weil sie einfach damit Geld verdienen. So, das ist bei Apple definitiv nicht der Fall.
Also eine andere Sache, die für mich noch interessant war, war natürlich sehe ich das ganz stark dann im Vergleich zur Apple Keynote und ich fand halt, dass Android extrem kurz gekommen ist bei Google und ich glaube auch einfach gewollt. Also das ist einfach nicht mehr der hohe Stellenwert, den das mal irgendwann hatte, aus den verschiedensten Gründen, vielleicht einfach, weil sie da die Marktmacht haben. Oder weil, egal welches neue Android rauskommt,
irgendwie. Ich finde gar nicht, dass das so kurz kam, weil ich glaube, Google fängt einfach an, die Sachen, die sie machen, von dem Android, von dem neuesten Android zu entkoppeln. Bei Apple ist das immer ganz viel, da werden wir noch zu kommen. Neues iOS, neue Features. Und Google entkoppelt es einmal, also natürlich bedingt durch die Fragmentierung, die es auf dem Markt gibt. Sie können nicht, dadurch, wie das mit den OEMs läuft, jetzt wurden sie gerade verklagt auf 4,5 Milliarden Euro von der EU, weil sie quasi versuchen, diese Fragmentierung einzudämmen. Das ist ja eigentlich...
Das ist eine sehr euphemistische Argumentation, aber okay.
Ja, aber man könnte es so argumentieren. So. Und aus diesen Gründen versuchen sie das halt da rauszunehmen und packen das dann halt in ihre Apps und in ihre Services, weil...
Das war damals mit Microsoft und dem Internet Explorer, war das damals auch
alles
nur, um das Internet
nach vorne zu bringen. Ich sag ja nicht, dass das gut ist, aber... da ist dann auch für mich das, also für mich war das, also ich fand auch Wembo fand ich super und sowas alles, aber was ich mir eher dachte ist von den AI-Sachen, Google hatte ziemlich viele Sachen meiner Meinung nach dabei, wo ich mir denke so, oh ja, das ist etwas, womit ich tatsächlich auch in Kontakt kommen könnte. Also zum Beispiel Smart Response innerhalb von Gmail. Also ich benutze Gmail ausschließlich, ich benutze keinen E-Mail-Client, ich benutze immer Gmail und auch Gmail als iOS-App und das ist so eine Sache, da glaube ich, das bringt mir was, das kann mir wirklich was bringen. Auch die Google-Fotos-Sachen, also ich benutze auch auf dem iPhone Google-Fotos, weil es einfach meiner Meinung nach das bessere Produkt ist und das ist super und Wo es mich richtig gerissen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Google Lens Sachen. Ja. Das fand ich, also da war ich auch ein bisschen beeindruckt, auch alles AI-Support und sowas, alles so direkt aus dem Live-Bild von allerdings Text kopieren.
Aber nicht neu, das muss man dazu nicht sagen. Nicht neu,
alles schon nicht mal genau vorgestellt. Ne? Alles nochmal vorgestellt, aber jetzt auf einem Level sozusagen, wo sie das Consumer-ready haben, dass das einfach jetzt mit eingebaut werden kann in die verschiedenen anderen Sachen. Und das ist ja auch das, was man gesehen hat. Diese ganzen Lens-Features, das war ja am Anfang mal eine eigene App und das wird jetzt alles in alle Apps eingebaut. Also sie bauen diese ganzen Sachen in alle Apps ein und das wird in Fotos gebaut und dann in Gmail und so weiter. Und da ist, glaube ich, eine ganze Menge zu holen.
Also das fand ich auch. Es war relativ deutlich, dass sie das versuchen, nicht mit Android zu verknüpfen. Ich glaube auch, also gerade in den letzten Tagen sind ja viele Berichte über Fuchsia rausgekommen und Flutter und hast nicht gesehen, dass man so diesen Eindruck hat, okay, Android ist war schön und gut, aber allein die ganzen Gerichtsurteile und dieses Ökosystem versuchen sie irgendwo in ihr eigenes Google-Ökosystem, also in ihre eigene Plattform zu bringen, langfristig. Und vielleicht ist es dann so ein bisschen, okay, wir bringen die Features in die Apps, wir machen Kamera, Lens, Maps, was auch immer, stellen wir in den Vordergrund und nicht verknüpfen das nicht so mit Android.
Also das finde ich gut, auf jeden Fall, weil, wie ja eben auch schon erwähnt, hat Android ja normal ein Fragmentierungsproblem und sie können noch so viele neue Versionen von Android rausbringen. Das wird irgendwie in den nächsten Jahren nicht mehr als 3% der Userbase irgendwie betreffen. Dann ist es natürlich gut, die Features loszukoppeln und als Services zur Verfügung zu stellen. Trotzdem fand ich es sehr bezeichnend, weil wenn man dann so die Google I/Os über die Jahre sieht, da ist für mich dann schon erstaunlich, wie sehr Android irgendwie in den Hintergrund gegangen ist. Und das, was ich noch zu den Gmail Smart Compose sagen wollte, ist, das hat mich sehr an die letzte Google I/O 2017 erinnert, mit dem so, hey, und wir machen hier Videos und guck, man muss überhaupt nichts mehr machen, klick einen Button und alles wird automatisch rausgesucht und super und ganz tolles Video am Ende. Und da gab es dann auch diese komische Situation, wo dann der das präsentiert hat, gesagt hat, irgendwie so, da will ich jetzt meiner Frau ein schönes Geschenk machen oder irgendwie so zum Muttertag und dann drücke auf den Knopf. Und das war halt so eine totale Entwertung des Ganzen, woraufhin du ja auch noch einen ganz guten Artikel geschrieben hattest. Und so bei dem Smart Compose, wie bei all diesen ganzen Sachen, führt es natürlich dazu, dass eine Versimplifizierung auch der Kommunikation stattfindet irgendwie. Ne? Also dass dann halt immer dieselben Formulierungen genommen werden, es wirkt dann halt alles doch auch sehr ähnlich. Und das, was für mich manchmal in E-Mails sehr viel wert ist, nämlich irgendwie so diesen Wortwitz, den man dann irgendwie auch so ein bisschen da drin hat, der geht dann natürlich total flöten. Wobei das Deutsche kommt ja sowieso dann irgendwann
erst. Immer wenn ich Laurence E-Mail lese, dann lese ich sie mit einem französischen Akzent in meinem Kopf. So, das würde mir verloren gehen, glaube ich.
Ich wollte vielleicht noch was Positives addieren. Für das erste Mal gab es auch bei Google ein großes Fenster für Google Map.
Ja.
Und man merkt, wie viel, also für mich ist der Hidden Champion von allen Apps. Man redet eigentlich wenig darüber. Es wird immer so im Hintergrund viel von Google rangetan. Verschiedene Funktionen dazu addiert. Es ist ein Tool, wo wir uns so dran gewöhnt haben. Und ich fand es auch super, so wie Waymo und sehr nah an Waymo, weil du brauchst gute Maps, um autonomes Fahren zu machen. Passte das gut dazu, dass für das erste Mal so ein großes 5-Minuten-Fenster für Google Maps aufgemacht wurde. Später hören wir bei Apple, dass Apple in CarPlay Google Maps integriert. Das ist auch eine gute Nachricht für alle, die gar CarPlay haben. Aber das ist schon super interessant. Und besonders die letzten Nachrichten über Google Maps, Prio irgendwie 1 zurzeit von Google, ist dieses Hidden Champion nach vorne zu bringen und zu monetarisieren, weil sie wollen jetzt Kohle sehen, wenn man das einsetzt.
Das war heute noch auf Hacker News die Top-Nachricht, wie teuer es geworden ist.
Wie teuer es geworden ist, und das ist ja schon ganz schön teuer geworden. Das ist Beispiel, glaube ich, auf Hacker News. Der Artikel war von einem polnischen Startup, die jetzt auf den deutschen Markt auch kommen, wo es um Medizinverfügbarkeit in Apotheken geht. Das kann man online checken. Also wenn ich jetzt ein Medikament brauche, was rezeptpflichtig ist, kann ich eine Apotheke finden, die es gerade da hat. Und die haben jetzt zum Beispiel gesagt, ihre komplette Infrastruktur kostet 1.300 € im Monat und Google Maps kostet jetzt, sobald es losgeht, mit dem Bezahlen 5.000 €
im Monat.
Davor kostenlos, weil sie nicht so viel benutzt haben davon. Aber jetzt mal nach den neuen Sachen 5.000 €. Kann man jetzt, also ich bin ja der Meinung, Infrastruktur, die man benutzt, soll man auch bezahlen. Und auch der Hacker News Artikel hat ganz schön gezeigt, auch Google ist nicht so viel teurer als die Konkurrenz in diesem Mapping-Sektor. Und MapZen oder so, die sind ja gerade erst vor kurzem, haben die zugemacht, weil die nicht profitabel liefen. Also die haben es nicht geschafft. Mapbox schafft das. Und ansonsten ist das immer subventioniert, also TomTom, Bing Maps und was Apple Maps, was da sonst so gibt. Apple ist natürlich gerade gratis, weil die wollen das irgendwie, die brauchen Market Share. Aber das ist schon, sag ich mal, ein marktüblicher Preis und das, da muss, will die Google jetzt auch mit verdienen.
Also der Preis war ja eine Sache in dem Artikel. Das andere, was ja eigentlich da so im Fokus stand, war halt, mit was für einem kurzen Vorlauf diese Informationen kamen. Und das ist halt eine sehr typische Google-Sache. Also Richtig. Dass halt irgendwie so, hey, wir machen diesen Service zu, auf den ihr alle irgendwie aufbaut. Oder auf einmal können da jetzt nicht mehr so und so viele Leute pro Monat drauf zugreifen. Es kostet dann irgendwie zehnmal so viel, wenn nur noch ein Zehntel drauf zugreift. Und das alles immer halt irgendwie so nur mit 2-3 Monaten Vorlauf. Und wenn man sich überlegt, wie viel Infrastruktur existiert, die darauf aufbaut, ist das ein wahnsinniger Produktivitätsverlust
halt. Richtig. Aber da sind sie halt einfach sehr kompromisslos. Ich kann mich daran erinnern, ich war 2013 auf einer Konferenz, wo es um APIs hauptsächlich ging, in Berlin, tatsächlich im Berliner Bitterhaus. Und da hat einer der großen Talks, der mich auch sehr begeistert hat, war von Yandex. Und da war eine Entwicklerin von Yandex, die Yandex Maps macht, was ja sehr, sehr nah an Google Maps ist, wie viele andere Sachen von Yandex auch. Und die hat auch zum Beispiel damals gesagt, weil die, also die kopieren ja sozusagen, oder die lassen sich sehr stark von den Services inspirieren, die sie dann anbieten wollen für den russischen Markt, aber die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Die hatten 2013, glaube ich, 16 oder 17 verschiedene Versionen ihrer Maps API laufen, weil sie das für bestimmte Kunden aufrechterhalten müssen. Und hat sie halt viel, einen Großteil ihres Talks halt damit verbracht zu sagen, wie managt man das überhaupt? 17 verschiedene APIs für 17 verschiedene Kunden und wie migriert man die und kann man das überhaupt? Und so was. Und da sieht man, aber Google sagt einfach so, nee, das ist jetzt so und das kostet jetzt Geld, viel Spaß.
Man sieht auch hier bei Google und Maps wirklich deren Verhalten. Da hast du recht, Thomas. Es ist einfach so der richtige Marktführer. Das heißt, du hast ein de facto Marktführerschaft. Jede verwenden Google Maps und dann auf einmal sagen sie von heute auf morgen, jetzt will ich das finanzieren. Und im Grunde genommen werden sie oder sind dabei auch genau diese de facto Standard mit Google Assistant zu bauen. Das heißt, da sind wir auch, wenn wir auch so über 50% weltweit Nutzung haben. Waymo, auch die Technologie dahinter. Zum Glück gibt es Konkurrenz, aber das ist auch die Ambition, ist in einem Domain einfach das de facto Standard zu werden und danach zu monetarisieren. Das haben sie mit Search, das haben sie mit vielen anderen Objekten gemacht. Und wo sie keine Konkurrenz haben, dann verhalten sie sich so, was nicht gut ist. Do no evil ist es auch bei Google, aber das ist nicht sehr fair. Auch gegenüber das Ökosystem. Es gibt auch Firmen hier in Deutschland, die davon leben, solche Installationen, solche Pflege von Google Map in andere Sites. Und das bringt das ganze Ökosystem in Gefahr. Nicht gut.
Aber Don't Be Evil steht ja nicht mehr im Google.
Ja, ist ja auch lange nicht mehr offiziell.
Ist ja sogar offiziell
ausgeschrieben. Ich habe immer geglaubt, dass es so
ist. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte zu dem, Google ist da sehr kompromisslos. Also ich finde es schon erstaunlich, dass auf der einen Seite irgendwie so halt bestimmte Technologien entweder dann auf einmal irgendwie aus diesem Nischendasein, da nenne ich es jetzt einfach mal, dann ab in diese totale Kommerzialisierung gehen, also sowas wie Google Maps, was ja ein sehr starker Schnitt ist, meines Erachtens. Andere Projekte werden eingestellt, weil sie sich halt einfach nicht monetarisieren lassen. Auf der anderen Seite sind sie dann vorne halt, wenn es dann um diese Innovation geht, da sind sie dann meines Erachtens überhaupt nicht kompromisslos, sondern da wird dann irgendwie einfach mal so, lass uns mal ein Google Duplex machen, mal gucken irgendwie, wie das irgendwie so ist. Sind dann auch ganz schnell dabei, wenn es nach hinten losgeht irgendwie. Deswegen eine Sache, die ich interessant fand, ganz kleiner Sidetrack, als du hattest, Matthias, eben Fuchsia angesprochen, glaube ich. Das wurde ja auch nochmal, vor ein paar Tagen war es ja auf Hacker News irgendwie und da war in den Kommentaren, das fand ich ganz interessant, da wurde gesagt, naja, irgendwie ist das Gerücht ja auch da, dass Fuchsia letztendlich eigentlich sowas wie Adult Daycare ist für all die super genialen Engineer, die es gibt. Alle wollen halt an einem Operating System arbeiten, bevor Google die verliert. Vielleicht sogar an Konkurrenten verliert und die dadurch stärker macht, hält man die halt einfach mit so einem Projekt, was vielleicht für Google in dem Sinne keine direkte Monetarisierung bietet, hält man die halt einfach irgendwie interessiert. Und so habe ich das halt auch das Gefühl, weil ich es halt auch von Apple teilweise kenne, dass Projekte halt einfach auch sterben, weil die Engineers da nicht mehr dran arbeiten wollen. Also das ist halt vielleicht bei Google Reader der Fall, wie langweilig ist das denn daran zu arbeiten? Und andere Projekte, die irgendwie so ausgefadet werden, halt einfach, weil es schwer ist, dafür Leute zu rekrutieren. Und Matthias guckt mich total begeistert an. Du hast einen Punkt dazu.
Das ist eine perfekte Überleitung, um zu Apples Kino zu kommen. Weil der letzte Gründervater von Siri hat Apple verlassen. Stirbt Siri jetzt?
Thomas? Sieht nicht so aus, meines Erachtens. Also ich meine, es ist ein Kommen und Gehen. Apple hat ja jetzt auch vor kurzem dann für die ganzen AI-Sachen bei Apple dann sich auch einen Google-Exec weggeproacht. Und ich finde es auch immer wieder schön, also in der Keynote war ja auch wieder der Head of Watch OS und das ist ja der ehemalige CTO von Adobe, der damals noch verantwortlich war für Flash und Apple hat die gebasht bis zum geht nicht mehr, aber naja, nach einer Zeit irgendwie hat man sich dann anders überlegt und dann ist der einfach mal zu Apple gekommen.
Das fand ich übrigens generell relativ spannend bei den ganzen Keynotes, dass du, ob du Microsoft Keynotes über die letzten Jahre guckst oder Apple Keynotes, du siehst immer wieder die Leute, nur auch immer wieder in anderen Unternehmen. So, ich hatte eine Keynote geguckt, ich glaube von Microsoft, von Google und dann guckte ich jetzt, die habe ich doch gerade noch bei irgendeiner Microsoft Keynote von vor 3 Jahren gesehen. Also das ist
bei Microsoft hatte ich auch bei einem das Gefühl, so den kenne ich irgendwie aus einem anderen Kontext oder so, aber das ist, dann nicht nach.
Ein lustiges Stühlerücken. Aber Apple Keynote, Florian, dein Highlight.
Oha. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, oder?
Es sind nicht die Memojis.
Das, oh Gott, lass mich nicht davon anfangen.
Also, was ich gut finde, ist ja, dass sich jetzt zeigt, dass ihre Akquisition von Workflow,
ja, genau.
Workflow, dass das jetzt langsam den Weg ins System findet. Ne?
Siri Shortcuts. Den Namen, genau.
Siri Shortcuts,
genau. Das war, ist, glaube ich, auch eins deiner Lieblings.
Ja, ich finde das super schlau von Apple. Ja. Sie sind mit Siri hinterher. Sie haben aber eine exzellente iOS-Entwicklergemeinschaft in der Welt, meistens sehr guten Entwickler, die in diesem Ökosystem sind und sie geben denen einfach einen Code, was man auch in Kaffee-Applikationen legen kann, um irgendwie das mit Siri zu verbinden. Das war der Fall von Phil's Coffee, was gezeigt wurde. Ich finde es schlau, sehr pragmatisch gemacht, um sehr schnell sehr viel Shortcut, wie der Name sagt, Abkürzungen zu Siri zu bringen. Wenn die Entwicklergemeinschaft das gut macht, dann wird Siri sehr gut, weil man auch viel, viel andere Applikationen als nur irgendwie, wo ist das Wetter und wo fahre ich hin. So, und damit fand ich das sehr intellektuell sehr, sehr stark,
okay, von Apple. Und das war dein Highlight?
Nee, ich habe den Rest der Zeit irgendwie mich gelangweilt. ich fand nur, mein Highlight war eine solche 2 Stunden 10 Produktion visuell, also vom Kino her, ja, von der Keynote. Es gibt nichts Besseres als das. Das ist da, wo du merkst, es ist die größte, bestvaluierte, reichste Firma der Welt. Sie sind in der Lage, eine Produktion zu machen, die einfach exzellent ist. Der Film am Anfang über den Entwickler ist großartig. Und ich finde, ich ermutige immer jeden, das zu schauen, auch der nicht in Tech ist, um nur zu sehen, was ist eine perfekte Präsentation. Und das liefert Apple. Sonst war das inhaltlich schon die schlechteste von den 4.
Also, jetzt.
Ich habe Popcorn mitgebracht. Das Feuer ist an.
Also, wenn ich da kurz was zu sagen darf. Also, ich kann total verstehen, dass du so empfindest, was das angeht. Aus meiner Sicht, ich meine, klar, natürlich habe ich jetzt auch den Hintergrund mit Apple und bin sowieso biased, was das angeht, bin da total brainwashed, aber für mich war Apple von allen Konferenzen die eigentliche Entwicklerkonferenz. Also alles, worüber wir hier reden, Apple, WWDC, I.O., F8, sind alles, und die Microsoft Build sind alles Entwicklerkonferenzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus Sicht eines Entwicklers, finde ich, hat Apple wirklich einiges geliefert. Aus Sicht des Endkunden nicht unbedingt. Also man hat ganz klar das Gefühl, dass Google I.O. und über Facebook und Microsoft reden wir ja noch, wobei Facebook ein bisschen mehr, schon sehr stark auch auf den Endkunden gegangen sind. Und natürlich gab es auch bei Apple einige Sachen für den Endkunden. Aber solche Sachen wie, also so selbst kleine Infos am Rande, also ein Highlight für mich zum Beispiel war als Craig Federighi, und ich sag's immer wieder gern, das ist mein Man-Crush, dieser Typ.
Das ist die Frisur, oder?
Ja, absolut. Air Force One ist einfach ein ganz toller Typ. Als Craig Federighi einfach nebenbei erwähnt hat, dass alle Geräte, die iOS 11 haben, auch iOS 12 laufen haben können. Das ist natürlich aus Entwicklersicht fantastisch. Also du kannst natürlich auf all diese ganzen Plattformen, auf diese ganzen APIs zugreifen und hast halt diese riesen Basis an Devices, also das Fragmentierungsproblem, wie es auf Android ist, existiert in der Form ja nun mal zum Glück auf Apple nicht. oder bei Apple nicht. Und das ist halt, das geht total unter und ich glaube, für viele Leute ist es total uninteressant, aber für einen Entwickler ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und genau dasselbe, dass der Mac App Store jetzt das alles ein bisschen ernster nimmt, was ja in der Developer-Community stark diskutiert wurde vorher und dann haben sie auch direkt noch ein paar Beispiel-Apps genannt, die sich bisher immer geweigert haben, im App Store zu sein und die aber jetzt dann auch die ganzen Vorteile irgendwie mitnehmen können. Das sind für mich echt interessante Aspekte gewesen.
Das würde bedeuten, dass man noch die Keynote von 2:10 auf 30 Minuten zurückbringt, weil in der Tat die ganze iOS 12-Serie war sehr interessant. Aber du hast danach, also man kennt wirklich die Liste, die Animojis, die Memojis. Übrigens, super, I'm very excited zu sagen, Voice Memo gibt es jetzt in dem iPad. Und darüber redet man 3 Minuten lang.
Ja.
Aber und das ist, was mich gestört hat. Das heißt, in diesem Fall muss diese Keynote kürzer sein und sagen, das ist 1,5 Stunden. Die 30 Minuten, die du verteidigst, die sind wirklich gut, in der Tat. Dann gut. Aber diese ganzen kleinen Announcements, so, es gibt übrigens noch einen Button in iPad, was ihr in iPhone hattet. Und du sagst, ach so, gab es das nicht bis jetzt? Also es gab sehr, so eine ganze Reihe von minimalistischen kleinen Dingen, die da nichts zu suchen haben, finde ich.
Ich finde das aber auch, also ich finde zum einen auch, also ich finde das Production Value von der ganzen Geschichte ist unglaublich. Also ich finde auch, Google hat zum Beispiel ja das Problem, haben wir gerade besprochen, die sind ja draußen. Das macht das mit dem Licht, das macht das schwierig, das wirkt irgendwie so ein bisschen, das wirkt immer, Google Keynote wirkt immer so ein bisschen wie ZDF Fernsehgarten.
Mhm. Absolut.
Ja. Da kommt die Gelächter mal nicht.
Ja, genau. Dann muss doch jemand ums Eck kommen und dann gehen sie noch kurz hier zu Armin Rossmeier, der steht da nebenan und dann mit seinem fränkischen Akzent erzählt er dann nochmal, wie man den Schweinsbraten
macht. Stimmt, du hast immer die Gegeneinstellung zum Publikum.
Was, ja genau, das Publikum klatscht. Es gibt bloß keine Music Acts und alle klatschen gleichzeitig. Und es ist nicht im Europapark oder auf Mallorca. So, aber also das, da gewinnen sie auf jeden Fall. Das ist ganz klar, da gibt es gar keine Diskussion. Und ich finde auch, Thomas hat recht, aus einer tatsächlichen Entwicklerperspektive ist da wahrscheinlich am meisten Fleisch dran an dem Knochen. Aber, und da hat Laurent vollkommen recht, es gibt aber auch so viel Content da drin, der eigentlich aus Entwicklerperspektive vollkommen egal ist. Also so zum Beispiel diese Siri-Shortcuts, für Entwickler super gute Sache. So, ganz einfache Geschichte mit ihrem Dark Mode, da hat irgendwie so ein Intern wahrscheinlich 6 Wochen dran gearbeitet, dann hatten sie auf einmal einen Dark Mode und das feiern sie natürlich alle.
Ne, da war das größte Applaus,
der größte, wo wir
Applaus
das geguckt haben.
Der größte Applaus war ja auch, glaube ich, das stimmt nicht. Der größte Applaus in der Apple Keynote ist, als sie angekündigt haben, dass sie Google Maps in CarPlay integriert haben.
Ja. Das liegt aber daran, dass Apple Maps, also das ein schwieriges Produkt ist und das erkennt, aber absolut, zum Glück, aber ich finde es ja gut, dass Apple selber erkennt, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr richtig hinbekommen.
So, das ist ja so weit würde ich nicht gehen, aber es ist im Moment auf jeden Fall nicht on par.
Genau, ja. Aber wenn du dann überlegst, du hast dann diese Memojis und sowas alles, auch Group FaceTime, auch ein gutes Feature, dazu kannst du ja vielleicht gleich noch was erzählen.
Absolut kein Entwickler-Feature.
Überhaupt kein Entwickler-Feature. Ja. Ich glaube auch vor allem jetzt für uns, für den deutschen Markt, vollkommen irrelevant. Einfach wegen Marktdurchdringung, klar, jetzt sitzen Leute und sagen, ich habe nur iOS-Geräte und machen FaceTime. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal FaceTime benutzt vor 4 Jahren wahrscheinlich oder sowas, und das ernsthaft benutzt.
Ich benutze das so oft, aber okay.
Ich schaue auch übrigens. WhatsApp, dann, wenn da.
Auch egal. Die
soll ja geil sein. Und dann hast du, denn diese ganzen Sachen sind da noch dazwischen und sowas alles, und dann hast du andere Features, und zum Beispiel App Store sehe ich genauso, ne? Ist auch richtig gut. Aber ist ja für Entwickler nicht so wichtig. Und weil sie haben natürlich viel Marketing damit drin, und das ist ja dann auch zum Beispiel der größte Marketing-Clou für mich bei denen, war aber eigentlich sind die Safari-Privacy-Features.
Ja, also ich benutze selber kein
Safari. Ja. Sorry. Nee, alles gut. Nur wir springen gerade extrem. Ich würde nochmal.
Genau, ich wollte eigentlich nur noch einmal so durchgehen, was auf, aber weil das ist ja, wir sind ja irgendwo dazwischen. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, es gibt ja noch bei Apple immer noch eine zweite Keynote.
State of the Union.
Genau, die State of the Union, State of the Platform oder so heißt das, ne?
State of the Union.
Genau, und da geht er richtig ins Eingemachte.
Plattform State of
the Union. Genau, Plattform State of the Union. Weil vorher ist es ja auch so, weil Apple einfach so groß ist und wie du schon gesagt hast, sie sind so wertvoll und machen so viel Geld, da gucken so viele Leute drauf, die kommen gar nicht runter, um diese Features nicht anzukündigen dafür, weil die Analysten und die dann immer diese ganzen Leute, die dann diese ganzen unzähligen Artikel darüber schreiben. Ich glaube, wenn man das mal vergleicht, wenn wir alle anderen Keynotes, die wir heute besprechen, zusammennehmen, sind das wahrscheinlich nicht so viele Blogartikel und YouTube-Videos zusammen, wie WWDC hat. So, weil das einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit hat. Und deswegen müssen sie einfach diese Sachen dazwischen schmeißen, finde ich persönlich nicht gut.
Also als ich eben...
Aber ich freue mich schon, ich freue mich wirklich, dass Voice-Memo auf den iPad geht.
Ja, aber das Voice-Memo ist tatsächlich, also für mich war am Ende Voice-Memo oder auch die Stocks-App oder die ganzen Apps, die sie vorgestellt haben, hier haben wir jetzt Stocks auf dem Mac und hier haben wir jetzt Home Control?
Die Home-App.
Das führte ganz zu Ende zu einem Announcement, was doch kein Announcement war, sondern dieses, wir arbeiten daran, alle Apps, die im App Store sind, für iOS, ganz einfach zu portieren zu können in den Mac App Store. Das war ein riesen Developer-Announcement. Und das waren diese ganzen kleinen Apps, das war nicht klar, weil sie das am Anfang nicht gesagt haben und weil das noch kein fertiges Feature war. Aber das hat natürlich eine riesen Implikation, wenn du nachher alle Mac-Apps, alle iOS-Apps auch relativ leicht zu macOS transportieren
kannst. Ja, aber ich glaube, das klingt jetzt komisch, ne? Microsoft hat das ja auch versucht. Dass die damit gescheitert sind, ist ja nicht jetzt ausschlaggebend dafür. Aber ich glaube schon, dass das immer noch, na klar kann man das machen, aber ich kann nur daran erinnern, wie das war damals, als Universal Apps kamen. Oh, es gibt jetzt Universal Apps. Was das jetzt alles bedeutet für iPad Apps. Und es gibt natürlich für einige Apps, die jetzt extra fürs iPad gemacht wurden oder so, aber es gibt auch viele Apps, die dann einfach nur aufgeblasen wurden oder so halbgar. Also das war schon eine ganze Menge
Aufwand. Apple sagt seit Jahren, wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir auch ein Betriebssystem.
Ja.
Und es ist ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass es iOS gibt und macOS gibt und watchOS und tvOS, ja. All diese verschiedenen Sachen für die verschiedenen Ausgabemedien. Und Apple hat auch in dem Announcement ganz klar gesagt, dass nicht alle iOS-Apps das machen. Das ist
richtig. Also sondern, richtig relativiert.
Also sie haben das ganz klar in den Kontext gesetzt. Genau. Einfach auch, weil sie ja schon über Jahre immer wieder das gesagt haben. Aber es gibt halt eben einfach doch eine Untergruppe an Apps. Und ich finde, die sie gezeigt haben, die aus dem eigenen Hause kamen, die sind gute Beispiele dafür, so eine Stocks-App irgendwie. Ne? Also da... das ist einfach nur irgendeine Information darstellen und da ist es total unwichtig, ob das jetzt iOS oder macOS oder was auch immer ist. Und deswegen bietet sich das dafür an. Aber diese Angst, die da teilweise irgendwie geschürt wurde, dann teilweise in anderen Blogposts, dass auf einmal jetzt diese Flut an schrottigen iOS-Apps dann irgendwie auch auf macOS kommt und alles auf einmal auf macOS auch aussieht wie auf iOS, da glaube ich noch nicht dran.
Nee, aber das war mir, als ich die Zusammenfassung nochmal angeguckt hatte, war es so, wo ich auch immer dachte, was macht jetzt diese blöde Voice-Memo-App da so? Und warum ziehen sie die ganze Zeit diese Stocks-App durch diese Keynote durch? So, die halt irgendwie nicht so richtig relevant war. Und das war für mich dann so dieser Bogen am Ende, wo sie dann nochmal die Klammer drum gemacht haben und gesagt haben, so, das ist das so. Und ihr habt über die letzten zwei Stunden die Beispiele dafür gesehen, warum das diese Apps existieren in der Form auf diesen Plattformen und warum das für euch Developer interessant
ist. Ich glaube, es gibt auch noch ich denke, du hast da vollkommen recht, dass das irgendwie so ein Build-up war dafür, aber ich glaube auch, dass das die allgemeine Story auch ist, um entgegenzuwirken diesem Gerücht, Apple macht die arbeiten nicht mehr irgendwie an der Verbesserung ihrer ganzen Infrastruktur oder ihrer Plattform oder was weiß ich. Und indem man dann irgendwie hin und wieder mal so kleinere Aspekte nimmt und denen halt irgendwie 2-3 Minuten in der Keynote gibt, baut man halt eben dieses Ding auf, guck, kein Aspekt in iOS und macOS ist uns nicht zu schade, um den nochmal irgendwie zu überarbeiten. Ja. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und du hast natürlich vollkommen recht, das hätte man sich ausschließlich auf die Entwickler konzentriert, dann hätte es kürzer sein müssen. Ich glaube, es wäre immer noch länger als 30 Minuten gewesen, aber da hast du vollkommen recht. Aber kann man halt eben auch nicht machen. Genau, da ist so ein Fernglas drauf, ja, auf das Ganze. Aber ich finde halt einfach total gut, dass Apple das Video, was du ganz am Anfang angesprochen hast, dieses Entwicklervideo, also bei mir, ich weiß, ich bin da auch ein totaler Sucker für, aber wenn solche Videos kommen, ich sitze da und das macht mich stolz als Entwickler, sowas zu sehen, was man mit seinen Apps irgendwie für einen Impact hat. Ich finde das einfach toll. Wie Apple da jedes Jahr immer wieder diese Videos zeigt, um die Entwickler in die richtige Stimmung auch irgendwie zu bringen. Und das ist für mich eigentlich
so der Kern. Man merkt, das ist wirklich ein großer Marktführer. Sie geben den Tag, die Tatsache, dass sie bei jedem Keynote diesen Anfang Videos haben, verschiedene Formate, sie sind wirklich mega kreativ.
Ja, und drin. Third-Party-Apps da mal irgendwie da so zeigen, das macht ja auch sonst kaum einer.
Ich will nicht zu viel zu viel kritisieren, aber die 20 Minuten Apple Watch, also sorry, aber nicht 20, 25 Minuten.
Stimmt ja auch bei den
Animojis einfach,
zu und sowas alles.
Animojis machen zumindest meins. Spaß. Nein. Aber so von diesem großen Anteil an Apple Watch ist irgendwie ganz komisch gewesen. Wo die Langeweile kam. Also,
was ich jetzt witzig finde ist...
Oder AR-Kit.
Das fand genau.
ich super langweilig.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das hat noch gar keiner angesprochen. Und das war ja das letzte Mal. Das war das ja das Größte und Neueste und Tollste. Und jetzt kommt ja alles. Und jetzt machen sie das nochmal neu, AR-Kit. Interessiert immer noch keinen.
Die besser machen das jetzt.
Ja, besser, aber interessiert immer noch keinen.
Ist nicht mein.
Weil die, jetzt kommt es nämlich.
Und dann,
wir kommen aber ja nachher noch zu Microsoft. Aber meiner Meinung nach hat Apple, also alle Use Cases, die sie da zeigen, dann stellen sie da so einen Tisch hin und spielen so ein Spiel und sowas alles. Und ich bin ja auch jemand, ich habe in meinem Leben sehr viel Computerspiele gespielt und ich mache das auch noch und so. Aber das weiß ich nicht. Da fehlt vielleicht einfach die falsche Zielgruppe dafür, aber das packt mich nicht. Microsoft dagegen hatte richtig gute AR Use Cases, meiner Meinung nach.
Der hat sehr gute Demos.
Ja, sehr gut.
Genau, der Unterschied ist, dass Apple, das, was die da zeigen, das sieht man nachher auch so auf dem Gerät. Und bei Microsoft ist das so, würde ich das sehr stark in Frage stellen.
Microsoft hat ein HoloLens, kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, gut. Bevor wir zu Microsoft kommen, das ist eigentlich, zwei Sachen habe ich noch. Zum einen die Security oder das Defending gegen das Tracking im Netz, was Safari angekündigt hat, fand ich sehr, sehr spannend. Das ist eine echte Kriegserklärung gegen Facebook. Und
haben sie auch klar mit Namen genannt, fand ich. Wollte ich aber, ich glaube, das ist sehr gut taktiert, weil es technisch sehr einfach und ihnen ist es egal für ihre Bottomline, sie müssen das nicht machen. Google kann da nicht so direkt gegen vorgehen und ich sag mal so, I'm gonna let you finish, but Mozilla did it better. Weil die haben viel schneller darauf reagiert. Ja. Die haben das eine Woche später, zwei Wochen später wurde das rausgebracht, dieses Jailen von Plugins.
Aber das gab es schon vorher.
Das war jetzt
von Facebook gebundelt.
Genau, und jetzt wird das nochmal gemacht und sowas alles. Und bei Safari ist es auch gut gemacht. Und das ist natürlich so, ich will mal sagen, Cheap Shot, aber es ist so ein bisschen so eine Art Cheap Shot.
Aber es hat die Stärke, die Apple schön ausspielen kann.
Genau.
Und das wurde halt
gemacht. Sehr clever.
Und
sehr
in dem Kontext, in dem USA-Kontext, wo Mark Zuckerberg vom Senat ausgesagt hat, so 6 Wochen später kommt die Apple Keynote, sowas zu machen, passt in der Narrativ, sagt man dazu, in der Narrativ von Apple sehr gut, der immer sich dafür eingesetzt hat, den Nutzer zu schützen und sowas nicht zuzulassen. Und ich finde, das war mehr so ein großes Symbol zwischen, guck mal, die Jungs haben das gemacht, sehr naiv, wir sind super erwachsen, wir haben immer diese Linie gehabt.
Und was mit
der Markenkonstruktion von Apple war das ein Hammer, das anzukündigen.
Also das muss man dazu sagen, also Narrativ hört sich ja manchmal so an, da wird einem nur eine Story erzählt.
Nein,
Narrativ
aber ist positiv.
Es ist ja auch wirklich so, dass das immer für Apple ein ganz, ganz wichtiger Punkt war und hätten sie es nicht gemacht, hätte auch was gefehlt.
Aber das von
dem. Das ist richtig ein Gegenpol. Also du hast irgendwie Facebook hat irgendwie naive Sache gemacht und Apple ist immer seriös. Und immer diesen Punkt, das ist nicht nur eine PR-Story, das ist
exzellent
auf der Party in einem richtigen Moment.
Was mich gewundert hat, also zwei Sachen hat mich überrascht. Einmal, dass sie halt, also normalerweise schießen sie halt nur gegen Android, so, und das war das erste Mal, dass sie wirklich sehr, sehr deutlich gegen andere große Unternehmen geschossen haben. Und sie haben, das fand ich auch überraschend, dass sie bei allem, wo Apple da steht und sagt, awesome, excellent, the best you have ever seen.
Amazing.
Waren sie auf einmal, sind sie einen Schritt zurückgetreten, haben gesagt, wir wissen, das ist ein längerer Kampf. Wir wissen, die anderen werden versuchen, das auszuhebeln und werden Methoden finden. Und sie waren in dieser Tonalität, waren sie in diesem Part, wo sie gesagt haben, wir versuchen es. Sie haben nicht gesagt, wir machen es und wir werden auf jeden Fall gewinnen, sondern haben gesagt, so, wir versuchen es. Und wir wissen, es ist eine schwere Aufgabe und wir werden uns dem annehmen. Aber sie waren nicht so überschwänglich wie sonst.
Ja,
das fand ich spannend.
Aber was ich mich jetzt dabei frage, und Apple schreibt sich das ja schon länger auf die Fahne, ne? Und deswegen würde ich sagen, Narrativ passt schon ganz gut da, weil ich glaube, das ist einfach klug genutzt gewesen jetzt, weil für eine Firma mit den Ressourcen und dieses User Security und alles ist immer so on-device und der User ist der König und das soll alles geschützt werden und es ist ja nicht ihr Geschäftsmodell, frage ich mich, da hat ja schon vorher jemand dran gedacht. Es gab ja, wie gesagt, Jailing von Third-Party-Cookies, Fingerprinting-Veränderungen und sowas alles. Das gibt's ja als sagen wir, Plugin oder in Chromium, Branches und Firefox-Sachen und so. Das gibt's ja seit Jahren. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Ist das jetzt einfach nur so, weil es gerade jetzt passt und sind sie jetzt damit fertig geworden? Weil Apple braucht ja auch manchmal ein bisschen länger. Oder ist das jetzt einfach so eine, also haben sie darauf reagiert und gesagt, oh, da können wir jetzt was machen und das mitnehmen? Oder ist das was, was schon länger geplant gewesen wäre? Weil ich finde das vom Timing so ein bisschen, es hat so ein Geschmäckle, weißt du?
Also es ist sicherlich gerade ein heißes Thema, deswegen wurde es erwähnt. Ich glaube, es werden nicht alle Features, die an denen gearbeitet wird, in der Keynote erwähnt, ist ja klar. Und ist auch nicht so, dass das erste Mal ist, dass Safari an diesen Anti-Fingerprinting-Sachen und genau sowas arbeitet. Und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hätten sie es genauso gemacht, hätten es aber halt einfach nur in der Keynote nicht gesagt. Ne? Also ich glaube, es ist halt wirklich so, tue Gutes und red darüber, jetzt in diesem Fall. Aber das Gute hätten sie, glaube ich, sowieso getan. Also da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Eine andere Situation in der Keynote, wo ja so ein bisschen, nicht Cheapshot, aber wo ja so gegen andere gesprochen wurde, war das Digital Health Dashboard, also sprich das Digital Wellbeing von Apple. Ja. Da wurde ja dann auch Instagram des Öfteren mal erwähnt und auch Facebook und irgendwie sowas in der Art. Und da wüsste ich jetzt gerne mal von euch, was ihr denn jetzt so gerade in dem Gegensatz zu Google, denkt ihr, die beiden Systeme sind im Lockstep und sind nahezu identisch oder gibt es da irgendwas bei Google, was ihr unbedingt bei Apple sehen wollen würdet oder umgekehrt?
Für mich hat das hat mir wehgetan, diese ganze Wellbeing-Thema. Weil ich hatte den Eindruck, das wird jetzt ausgepackt. In der Sequenz Facebook hatten so eine Entschuldigungs-Keynote gemacht. Dann kam Google, hat Wellbeing sehr in der ersten Sätze. Also das war der zweite Chart, Wellbeing, Digital Wellbeing. Und man hatte den Eindruck, ja, wir wollen alle, wir Amerikaner wollen ja gutes Gewissen haben. Also ich, Sunda oder Team könnte vielleicht mal irgendwann aussagen, das heißt, also wir zeigen sofort, dass wir auch was tun. Ich fand das von Google nicht ganz ehrlich. Es war zu früh in der Keynote. Ich finde, Apple hat einen längeren Hintergrund dazu. Und ich fand auch die Vorschläge, die gemacht worden sind, to Digital Health, was ein anderes Wort als Wellbeing ist, das ist eine Grad drüber, die Ambition, war Apple eindeutig dann besser und ich finde ehrlicher.
Aber es hat so ein bisschen so einen Cover-Your-Ass-Aspekt, ne?
Also ja, auf jeden Fall für beide.
Auch das Gefühl. Ja. Also ich finde es auch gut, dass es drin ist und es ist ja auch mal wieder nicht das allererste Mal, dass sowas kommt, sowas wie Do Not Disturb gab es ja auch schon vorher irgendwie. Aber ja, es hat so ein bisschen so einen Aspekt irgendwie so, wir übernehmen da jetzt Verantwortung, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst irgendwie und deswegen machen wir das.
Es gibt von Nutzerperspektiv gibt es schon Eltern, die eine gewisse Kontrolle über die Geräte Absolut. Ihrer Kinder haben und das ist schon etwas, was schon da ist, ein Insight, genau. Sagt man dazu. Mhm, genau. Und damit ist es legitim, dass Facebook hat auch für Instagram eine solche auch Feature angekündigt. Hast du es bei Google, hast du es bei Apple? Und im Endeffekt, sie haben es aber so anders dargestellt. Sie haben nicht gesagt, ey, es gibt Parental Control, wir erweitern das, damit jeder seine Kontrolle mal ausschalten kann. Und das wäre sehr schön gewesen. Sie haben das natürlich in dem Kontext von Cambridge Analytica erzählt. Wir werden die drei entschuldigen dafür. Nächstes Jahr hören wir nichts mehr.
Aber sie haben schon viel gemacht.
Nächstes Jahr ist weg, das Thema.
Ja. Google hatte aber
ist auch. Ist ja gelöst, das Problem.
Ja, klar. Aber Google hatte natürlich auch. Facebook-Valuierung ist total nach oben geschossen.
Ja, 30% seitdem
das war. Seitdem. Also.
Aber Google hat ja noch was Interessantes da noch hinzugefügt. Bei Digital Wellbeing ist ja dann auch so die digitale Erziehung der Kinder mit dem Pretty Please Feature für Google Home. Damit die Kinder nicht immer so bossy sagen, okay, Google, sondern fragen hier, please, Google, could you tell me?
Das ist für mich ein klassisches Beispiel von übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, aber das ist aber auch so eine Sache, wo sie sagten, oh, sie haben dann Kritik bekommen. Und dann auch intern haben sie ja gesagt, haben sie Kritik bekommen. Und dann haben sie überkontrolliert dagegen gearbeitet, sozusagen, das dann so zu machen. Mal gucken, wo das
dann ist. Das ist da, wo wir in einer anderen Kultur sind, weil Amerikaner sind, können so politisch korrekt sein. Also diese Sequenzen in den Keynotes sind einfach so, sie stinken nach
politisch korrekt.
Das ist total für uns als Europäer leicht irgendwie unangenehm.
Das ist schwierig. Ja, und das Problem ist, es ist ja nett, dass sie diese Features machen und es ist auch cool. Und bei Google finde ich zum Beispiel das Feature, ich drehe mein Telefon auf das Display und dann ist es aus. Das ist also diese Geste.
Das ist richtig gut.
Das ist cool. Das ist wirklich nett gemacht. So. Aber es reicht mir nicht. So anzuzeigen, so du hast jetzt 2 Stunden auf Instagram verbracht, auf dem einen Device. So. Was ist mit den anderen Devices? Mhm. Was ist mit dem Browser? Was ist mit den Sachen, die woanders passieren?
Also das ist halt so. Apple ja angesprochen. Da ist das ja zwischen iOS und macOS, aber genau. Dafür
so, aber nicht
mit tvOS
und genau, alles. Genau, es ist halt so ein bisschen so, mir reicht es noch nicht. So, das Problem ist nicht gelöst. Also nicht im geringsten.
Oh, aber da würde ich sagen, also, wo fange ich an? Ich glaube, das ist ein gutes Tool, was man benutzen kann für sich selber, wenn man sich selber bewusst ist, dass man da ein Problem hat.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch andere Tools, die schon verhindern, also auch auf Android gibt es das ja auch schon lange, dass man bestimmte Apps nicht starten kann und dass man das locken kann oder auch für macOS, dass man bestimmte Seiten nicht ansurfen kann, so dass er einfach die Hostfile überschreibt. Das gibt es ja auch ganz lange.
Ich bin aber auch der Meinung, auch mit dem Pretty Please, auch wenn so ein Smartphone ein wichtiger Bestandteil deines modernen Lebens ist und auch wenn so ein Voice Assistant einen wichtigen Bestandteil des Lebens hat, das ersetzt ja nicht die eigene Verantwortung an dem eigenen Verhalten und auch nicht die eigene Verantwortung an der Erziehung der eigenen Kinder. Deswegen finde ich gar nicht, dass das muss nicht überall hingehen, weil ich möchte auch nicht, dass meine Geräte mir Sachen vorwerfen, weil ich kann mir ja durchaus als
mündiger... Digital Shaming.
Ja, das ist, also ich finde das schon fast so ein bisschen Digital Shaming. Also, hey, hast du dir überlegt, du hast heute 90 Minuten auf Instagram verbracht. So, und natürlich kann das eine Hilfe sein, die man haben möchte, aber man ist ja schon noch mündig und kann
ein bisschen Zentrum der Diskussion, die zurzeit vor allem in den USA stattfindet, ist es individuelle Verantwortung,
ja,
dass du das selbst kontrollierst und Kinder oder kollektive Verantwortung. In der kollektive Verantwortung fühlen sich einfach Apple, Google als große Firmen, fühlen sie sich in der kollektive Verantwortung. Daher, sie geben die Tool, um einen gewissen Korridor zu geben. Wenn sie das nicht tun, der Regulator wird einfach sich da einmischen und zu sagen, nee, wir geben vor, wie dieser Korridor aussieht. Das heißt, ich hatte den Eindruck, Tim und Sundar haben telefoniert, irgendwie ein paar Wochen davor, und sie haben gesagt, wir machen Digital Wellbeing, was machst du? Nee, wir machen Digital Health, wunderbar, wir haben es.
Sehr stark
von anderen. Das ist nicht so zynisch, es ist, glaube ich, gut gemeint, aber es ist so in einem Kontext, wo du ein Mark Zuckerberg in einer Anhörung im Senat siehst. Das ist etwas, was diese Branche um die Silicon Valley völlig, also unter Druck gesetzt hat, für das erste Mal.
Genau. Ich glaube das auch, aber ich glaube auch natürlich, dass sie diese Verantwortung nehmen können und sowas dann haben können, aber es ist ja schon so, das ist ja nicht. Also ich denke mir, wenn Leute das dann, wenn es tatsächlich dazu kommt, entweder durch regulatorischen Druck oder durch diese Eigenverantwortung, dass du dann überall das alles angezeigt bekommst, ne, dann ist das für mich immer, da bin ich dann vielleicht ein bisschen, jetzt kann ich den Aluhut mal kurz aufsetzen, das ist mir dann schon ein bisschen zu nah an diesem chinesischen Social Credit System.
Das ist wirklich, was passiert ist durch diese Anhörung. Vorher waren Apple vor allem und Google waren eher auf der individuellen Verantwortungsseite. Ja. Sie müssen aber jetzt in die Kollektivverantwortungsseite
wechseln. Also ich will jetzt überhaupt keinen Stock in den Speichen schmeißen, aber so schnell werden Features nicht gemacht. Also das läuft nicht so, dass irgendwann im April oder was weiß ich, der Zuckerberg irgendwie da sitzt und dann kommt 3 Monate später, kommt das Feature raus. Also das ist ja doch auch so tief integriert in die ganze Sache. Kann sein, dass sie es nochmal aufpoliert haben und kann sein, dass sie dann nochmal gesagt haben, so das muss irgendwie Front and Center sein in der Keynote. Aber die Grundlagen dafür, die haben definitiv schon vorher existiert.
Und also es muss auch einfach so sein.
Und versteht mich nicht falsch mit, das reicht mir noch nicht. Also es gibt so Elemente, wo ich sage, das geht in die richtige Richtung. Zum Beispiel bei den Group Notifications oder Notifications allgemein bei Apple, bei iOS. Gibt's jetzt diese Button so, zeig's mir nicht mehr, zeig mir diese von dieser App nicht mehr. So.
Ja.
Wo du sonst immer durch tiefste Einstellung gehen musstest und sagen musstest, okay, wie Notification mache ich aus? Also das meine ich mit, so das sind so diese Self-Defense-Mechanismen, die für dich einfacher erreichbar sind. So, nicht irgendwo versteckt in irgendwelchen tiefen Einstellungen. Weil das meine ich mit, das reicht mir noch nicht. Bei Google zum Beispiel, ne? Wo ich sage, das muss halt, ich muss mehr Kontrolle über das bekommen, was dieses Gerät kann und was es macht. Und es muss so einfach und accessible sein, dass ich mir mein eigenes Reich zusammenbauen kann. So, dass es mir jetzt angezeigt wird oder das Shaming, das auf gar keinen Fall.
Das haben sie aber, glaube ich, auch schon über die letzten Generationen ihrer Betriebssysteme und Apps ganz gut gemacht, jetzt mit den Notifications. Welches Wort suche ich?
Weiß ich nicht.
dass man das hier Location-Freigabe und sowas.
Ja,
also Tracking meinst du?
Ja, nee, einfach insgesamt, dass du das dem zustimmst.
Ach so, Permissions.
Permissions. Da fehlt mir das Wort gerade. Permissions. Mit den Permissions haben wir beide Plattformen ganz gut nachgezogen und das besser gemacht. Also Android hat das ja am Anfang katastrophal gemacht und macht das mittlerweile, finde ich, auch sehr gut. Aber Apple macht es auch sehr gut mit. Also das ist natürlich immer schlecht. Das, in die Falle bin ich auch schon gelaufen mit einer bestehenden App, die relativ viele Permissions braucht, dass man auf einmal wird das geändert, kommt ein neues iOS und dann fehlen dir 18 Einträge in deiner Info-P-List, wo du irgendwelche Strings eingeben musst, warum du denn irgendwelche Permissions haben möchtest.
Dafür sind ja Betas da, ne?
Dafür sind ja Betas da, ja. Aber es gibt natürlich auch Apps, die immer nicht so eng bearbeitet werden.
Es geht eher um die Tools. Irgendwelche Apps zu LinkedIn ist das beste Beispiel. Also wenn du die nicht eindämmst, dann hauen die dir am Tag 1000 Notifications raus.
Ja, klar.
Ziehen jegliche Möglichkeit deine Aufmerksamkeit aus sich. Ja. Und da dem Nutzer Tools an die Hand zu geben, das einzudämmen und das zu beschränken, und das finde ich gut. So, da ist es
mir so ein bisschen, geht es zurück zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Also ich finde auch, dass Apple und Google da sehr ähnlich sind, aber ich glaube, dass es Google um einiges mehr schmerzt, dass sie das machen. Ja. Einfach dadurch, weil das ist denen ihre Währung.
Aufmerksamkeit
ist denen ihre Währung. Und jetzt aktiv dagegen vorzugehen, ist eigentlich überhaupt nicht in der DNA von Google.
Okay.
Ja. Wo wir dann bei Privacy waren?
Facebook. Das bietet sich gerade an. So. Wer möchte sein Highlight bei Facebook? Oder gibt's ein Highlight bei Facebook?
Es war eine super Keynote, muss ich sagen. Sie haben sich entschuldigt, sie haben sich gut benommen.
Sie haben sich ein bisschen selber auf die Schippe genommen.
Ja, auf die Schippe genommen. Es war das Publikum, war total begeistert, dass es so stattfindet. Das war sehr schön. Ich finde, es war ein Riesenereignis dahinter. Ist das die Priorität von Facebook, hat sich völlig verschoben. Erstmal, Instagram ist das Wichtigste für sie. Mhm. Und für das erste Mal, und das ist wichtig für Deutschland, ist WhatsApp wichtiger als Messenger. Und das ist wirklich, was passiert ist. Und das ist in dieser Keynote passiert, dass man merkt, dieser Fokus auf Messenger, es wird alles auf Messenger experimentiert, ist nicht mehr da. Viele Experimente, viele neue Features auf WhatsApp. Und das ist wirklich, finde ich, sogar weltverändert. Es wäre vielleicht fast die wichtigste Hauptnachricht von alle Keynote, ist, dass der neue Champion von Facebook ist Instagram, wussten wir schon, aber WhatsApp vom Messenger.
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie so, ich bin jetzt nicht der große WhatsApp-User, nicht der große Messenger-User, ich habe da auch entwicklungstechnisch nicht viel zu tun, deswegen ist das alles nicht mein Fokus. Das, was für mich irgendwie bei der F8 rausgestanden hat, war dieser Monolog von Zuckerberg ganz am Anfang, den ich aus meiner Sicht, ganz ehrlich, komplett unglaubwürdig fand. Ich fand nicht, dass Facebook so rüberkam. Also es ging halt eben um Privacy, es ging das ganze Cambridge Analytica. Ich fand, das war, denen blieb nichts anderes übrig, als das anzusprechen, weil das gerade in dieser Phase war. Die hatten gerade ein paar Wochen einfach ganz schlechte Presse und deswegen musste es irgendwie gemacht werden. Aber ich finde viele Sachen, die da gesagt wurden, bedenklich. Also sowas wie, wenn er sagt irgendwie so, we will make mistakes and they will have consequences and we will need to fix them. Also das ist so ein bisschen sehr laissez-faire mit dieser ganzen Situation umgegangen. Und so, wir machen Fehler. Ist okay irgendwie, dann müssen wir es fixen. Manche Fehler lassen sich aber halt auch einfach nicht mehr fixen. Manche Fehler haben so große Konsequenzen und ich finde, das ist so sehr, wir sind schlaue Jungs, wir machen schon das Richtige, irgendwie sowas in der Art. Und auch so diese ganze Motivation und dieser Antrieb mit irgendwie so, die Welt bewegt sich nicht von alleine in die Richtung, das müssen wir machen. Das zeigt für mich nicht unbedingt, dass sie das wirklich verstanden haben, wo die ganze Problematik dahinter steht. Nichtsdestotrotz scheint bei vielen ja irgendwie so, dass sehr gut angekommen zu sein. Wir haben ja gerade eben schon mal darüber gesprochen.
Du darfst so eine 30%. Du darfst so eine Ikone nicht kritisieren.
Das ist Mark. Ja, und der Mark
ist ja super. Also,
Data Sucker
ist nicht. Da ist einfach, man hat ihn angekratzt, ist alle haben geklatscht. Und das super,
ich glaub,
dass
ganz,
er das so gemacht hat.
Ganz allgemein, ja, wie gesagt, bei der Aktie
zeigt sich ja
30% seitdem wieder hochgegangen, neuer Höchststand und sowas alles. Ja. Aber das, was mich, glaube ich, ganz allgemein stört, um es auf einen Punkt zu bringen, ist, ich hätte mir gewünscht, dass nach diesen ganzen Sachen Facebook sich vielleicht darüber Gedanken macht, ob man was an seiner Taktik ändert. Aber stattdessen habe ich das Gefühl, dass die Strategie nicht ist, die Taktik zu ändern, sondern nur noch klarer herauszustellen, wie viele Vorteile das auch alles hat. Und dadurch dann irgendwie so ein bisschen den Kontext zu verschieben. Also, dass man gar nicht sagt, irgendwie so, dass Data Hoarding ist wirklich als solches ein Problem, sondern seht nur all die ganzen Vorteile und all die ganzen coolen Sachen, die man machen kann, wenn man so viele Daten hat. das ist dann schon okay, dass es auch ein paar Nachteile gibt.
Und das, ja, das ist, halt ist immer seine Verteidigungslinie gewesen.
Genau,
ja,
und das ist mir einfach so wieder.
Ich sage das mal
aber so das, aber jetzt, da dass du das nicht zweimal gegen eine Ikone rangehen.
Aber da muss ich nicht zweimal. Aber die Sache benutzt Apple ja auch für Health, dass sie da ja auch anonymisiert die Daten verarbeiten können. Dann sagen sie, oh, wie gut ist das denn mit Machine Learning? Können wir hier auf in der Cloud bei uns, kriegen wir diese ganzen Herzschläge und damit können wir dann eine Herzinfarkte voraussagen. Und
ja,
alles.
Ja,
das sagen die auch, oh, wie toll, dass wir das machen können. Also das
haben sie ja alle. Das ist schon ein großer Unterschied nochmal, wie es dann tatsächlich gemacht wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da Facebook wirklich was dran ändert. Stattdessen wird gesagt so, guck mal, noch eine geile Sache ist, ihr könnt jetzt jemanden zum Daten finden irgendwie. Also das ist so,
ich fand das bei Clear History, als er gesagt hat, ne, jetzt habt ihr hier den Löschbutton und im gleichen Moment, aber dann ist das halt alles scheiße.
Ja.
Dann müsst ihr es halt alles neu anlernen. So.
Was ja auch wahr ist.
Ja, natürlich. Aber das war so, ja, drückt diesen Button nicht. So, aber ich werde gerade gezwungen, diese Möglichkeit darzustellen und euch diese Möglichkeit zu zeigen und zu geben.
Genau.
So, eigentlich will ich das nicht und eigentlich solltet ihr das auch nicht tun. Aber ich werde, also es wirkt, teilweise wirken diese Entschuldigungen halt einfach, weil sie also erfüllen der externen Erwartungen. So, weil er.
Oh, ich glaube, das hat ganz klare legale Konsequenzen. Also beim nächsten Mal, wenn der dann irgendwie wieder vorgeladen wird, dann kann er genau auf all diese ganzen Punkte verweisen und kann sagen, oh, Facebook macht alles hier.
Ich glaube aber auch, es ist schwierig für Facebook. Also erstmal muss ich sagen, die Facebook-Keynote im Vergleich zu diesen anderen Keynotes, die wir hier heute betrachten, ist ein bisschen schwierig, weil Facebook ist zwar eine große Firma, die haben auch viel Mindshare, sag ich mal, bei vielen Sachen, Privatsphäre und sowas alles, haben aber einen viel, viel engeren Fokus als alle anderen Firmen, die wir hier besprechen. Jetzt gerade Microsoft ist ja überall Hans Dampf in allen Gassen. Und aber auch Apple und Google sind ja an ganz vielen Fronten dabei und haben da mehr, also haben ja auch Hardware-Produkte, die damit eingebunden werden. Facebook hat Oculus dafür, ne? Das haben sie ja auch gemacht dafür, das, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Aber vor allem haben sie ja einfach dieses Produkt, also was da das Geld verdient, ist ja das Produkt, was davon ausgeht, dass man diese Daten hat, damit man das gut benutzen kann. Und sonst funktioniert das nicht. Was ich sehr interessant fand, um das jetzt mal aufzubrechen, so ein bisschen, Instagram wird als Messenger wichtiger. Wird viel, viel wichtiger als Messenger. Kriegt Video-Calling, kriegt Group-Video-Calling.
Dann haben sie jetzt drei Messenger, ne?
Aber
ja.
Du hast Chat überall bei denen.
Ja. Das ist ganz klar. Überall Chat everywhere. Chat. Weil Interaktionen, soziale Netze, weil sie selber auch, denke ich mal, sehen auf ihrer Plattform, dass die Interaktionen auf Facebook, dem sozialen Netzwerk an sich, die wachsen halt nicht so stark wie die Interaktionen in ihren drei großen Messengern, die sie haben. Und mit ihren drei Messengern, die sie haben, haben sie einen Großteil der Leute. Das ist einfach, also wenn wir jetzt mal den asiatischen Raum rausnehmen, haben sie damit alle. Weil zum Beispiel iMessage wird zwar benutzt, aber iMessage ist ein amerikanisches Phänomen. In Europa ist...
Aber spiel auch mal die USA jetzt nicht so runter oder so. Ne?
Nein. Ich meine,
es ist schon auch immer noch ein großer
Prozentsatz. WhatsApp ist nach wie vor jetzt im Top 5 in den USA. Das ist wirklich, was ich bestätige. In den USA für das erste Mal ist auch WhatsApp über den Messenger gegangen, bei den Up-Downloads. Das heißt, wir sehen schon dieses so, die Wunderschwester oder Tochter Messenger mit dem brillanten David Marcus, ehemaliger Chef von PayPal, weil den hatten wir schon bei PayPal Keynote gesehen. Der soll mal mit Messenger nach vorne bringen. Er hat eine Keynote. Es hat eine dritte Keynote, die erste war genial, da wurden die Bots eingeführt und Facebook hat dafür nichts getan. Also im Endeffekt ein Rückmessenger nach unten, die absolute App ist Instagram und WhatsApp, was viele Leute verwenden und gerne haben, geht nach vorne. Fand ich einfach ein super Ereignis.
Und was mir nochmal aufgefallen ist im Nachklang, egal, also bei Facebook Messenger, bei Instagram, bei WhatsApp, in allen drei war im Prinzip das gleiche Feature, hier habt ihr Videocalls. In allen drei, egal wo.
Also aber warum macht Facebook das?
Also ich meine... Ich glaube, sie haben es einmal gebaut und sie können es einfach überall deployen.
Sie können es einfach
überall
deployen. Ja, aber sie können, also ich glaube, die Plattformen sind so unterschiedlich für sich und haben auch, also es gibt sicherlich eine große... Genau, es sind auch sicherlich...
Das hat noch nie einen zurückgehalten, ne? Also was kann man schon...
Aber was ich damit meine,
irgendwie unterschiedliche, das macht schon Sinn, weil da einfach ganz unterschiedliche Leute da dran
sind. Genau, es gibt eine Schnittgruppe, die benutzen das alles, aber jede andere Gruppe hat auch wieder ganz eigen für sich selber diese Plattform dann. Und das können sie einfach nicht, ich meine, sie haben jetzt für Instagram nicht so viel in Anführungsstrichen Geld ausgegeben als für WhatsApp, aber es wird beides, also Instagram ist natürlich Stand jetzt viel, viel geschäftstüchtiger für sie. WhatsApp wird ja jetzt erst, die werden jetzt erst anfangen, WhatsApp zu monetarisieren tatsächlich. Aber Instagram wird ja schon richtig monetarisiert und ist halt dabei auch sehr, sehr wichtig. Und ist ja auch, ich sage jetzt mal so in der Brandkommunikation von allen Marken auf der Welt momentan sehr, sehr wichtig. So, und ich glaube, sie machen es einfach überall, weil sie können jetzt nicht dafür, also sie können jetzt nicht eine dieser Apps hinterherziehen lassen, weil dann gibt es schon Konkurrenz, je nach Markt, die dann auch bereit ist, diese Leute dann aufzunehmen, weil sie haben dieses Feature.
Ich habe den Eindruck, die Keynote war wirklich für auch für den indischen Markt gemacht. Also sehr viel dieser Keynote, wir haben einen Kampf mit WhatsApp in Indien gegen WeChat oder andere asiatische Lösungen. Sie wollen Nummer eins in Indien sein. Ich hatte den Eindruck, alles, was sie präsentiert haben, war nicht für Europa, auf keinen Fall. Trotzdem war das, wenn man das nochmal spielt, auch richtig brillant vorgestellt. Ich fand den Teil Instagram hat super Spaß gemacht. Und ja, es ist sehr viel visuell und es ist nicht Entwickler, es ist eine Produktpräsentation. Es ist deren Jahresproduktpräsentation. Ja.
Wir haben alle Teile Spaß gemacht, wo der Zuckerberg nicht war. Um ganz ehrlich zu sein, ich finde den einen ganz schlechten Präsentator.
Ja, dreimal gegen die Ikone.
Ist ja, ich gehe vielleicht auch noch ein viertes Mal raus. Ja. Was sagt er zu Facebook Dating?
Guter Move, weil sie haben die Leute, sie haben die Daten dafür, sie haben die Möglichkeit, das mit einzubauen. Herber Schlag natürlich gegen diese ganzen Dating-Firmen. Ich glaube, die sind am nächsten Tag teilweise 20%, 20-30%.
Okay, Cupid.
Die haben richtig verloren, weil die, wenn man überlegt, Tinder ist eine Facebook-App. Tinder ist eine App, die baut nur auf Facebook auf.
Ein Backend ist von Facebook.
Genau, alle Daten, das Wichtige, wieder mal das Fleisch am Knochen bei Tinder, ist Facebook. Und dann haben sie nur einen ganz dünnen, also Tinder ist ja
eine Menge Fleisch.
Genau, das ist eine Menge Fleisch und Tinder hat ja an sich keine technische Funktionalität. Das ist ja auch, wird ja auch immer gerne wieder als Beispiel gebracht, wie kann man so Tinder nachbauen. Ein halbwegs kompetenter Entwickler kann das an einem Wochenende, natürlich das ist jetzt skaliert auf ein paar hundert Millionen User nicht, aber an der Mechanik, da ist kein AI drin, da ist kein Machine Learning drin, das sind zwei Listen, die werden gegeneinander verglichen und fertig ist das. Und mit einem guten Interface für damals, als rauskam, mega Interface-Idee.
Ich fand es eine Provokation, dass sie das vorgestellt haben, das Dating. Weil in dem Kontext, wo es ist, alles war okay und das war sofort nach dem Keynote von Mark Zuckerberg, dann kam das Dating, ja, man denkt, oh, ist es wirklich datensauber? Also alles, was man so im Kopf hat, ist hochgepoppt. Ja. Ich fand es daher nicht angepasst, eine Provokation. Sicherlich intern ein Signal, dass man sagt, ja, Hunderte von Leuten haben diese Feature präsentiert, müsste Mark entscheiden, stellen wir das vor, ja oder nein. Die PR-Abteilung war dagegen, aber die Produktabteilung war dafür, hat sich für Produkte entschieden. Es ist schon schlecht rübergekommen.
Also es war so ein bisschen widerlich. Es war so ein bisschen so, ja klar, jetzt, also ihr verbaselt irgendwie ganz viele Daten, persönliche Daten über mich und jetzt kommt ihr auch noch damit. So, das war schon so ein bisschen, boah.
Also ich stimme auch dem Laurent total zu, also das rein von der vom Timing auch innerhalb der Keynote war das irgendwie total, also überhaupt nicht überlegt irgendwie. Erst dieser ganze Monolog, wo man das Gefühl hatte, das ist eine Pflichtveranstaltung, das muss jetzt irgendwie gesagt werden, wie sicher man mit den Daten umgeht und alles ist gut, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt ist alles ganz toll. Und dann wird das alles so ein bisschen abgeschüttelt und dann zeigt Facebook seine wahren Farben und sagt so, da, hier, Facebook Dating. und dann kann man ja nicht auf den ganzen Daten wieder rumrocken. Und das fand ich auch einfach so, ja, wer seid ihr denn jetzt eigentlich irgendwie? Also da hätte ich auch nochmal ein anderes Thema als Puffer dazwischen gesetzt, zumindest das. Ja, irgendwie, es hat halt so einen Creep-Aspekt irgendwie, das Ganze.
Es gab eine gute Sache bei Facebook und das erwähnen wir jetzt gerade nicht, deshalb will ich es kurz betonen, ist Marketplace. Ich war super erstaunt, wie gut das funktioniert. Sicherlich nicht in europäischer. Ja, viele haben es nicht genutzt, überhaupt nicht in Europa, aber sie haben so Hunderte von Millionen von Nutzer präsentiert. Das war für mich eine gute Überraschung, dass man sagt, okay, man sollte sich vielleicht damit auseinandersetzen. Vielleicht verwenden wir das nicht, aber andere verwenden das, merken das nicht.
Ich glaube, sie haben es auch einfach ganz gut gepusht. Also eine ganze Zeit lang haben sie ihre Facebook-App geupdatet damit. Und der Default-Button jetzt unten in der Mitte ist dieser Marketplace-Button. Und was sie gemacht haben am Anfang, was auch ein bisschen provokant ist, die Standard-Einstellung für diesen Marketplace war, dass er Notifications schicken durfte. Das heißt, man hat immer, da stand immer so eine 1. Immer wieder eine Notification bekommen. Und da hat man da immer wieder reingeguckt. Und das erste Mal, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das wohl ist. Und dann dachte ich so, ah Mensch, jetzt fahren sie hier eBay Kleinanzeigen und Spock und wie Stuffel heißt die andere App?
Gibt's noch nicht mehr.
Ach, gibt's nicht mehr. Genau, fahren sie diese ganzen kleinen Sachen da.
Aber also unabhängig jetzt von Facebook, generell war es dieses Jahr ganz, ganz krass, wie viele Apps, also erfolgreiche Apps, rausgesaugt wurden und in die Plattform integriert wurden. Egal, ob es jetzt Apple, Microsoft oder was auch immer war. Ne? Also ganz viele Apps wurden einfach standardisiert und gesagt, so, das ist jetzt Kernfeature unserer Plattform. So, ne? Facebook mit den Marketplaces, so eBay, Tinder, Google hatte eines dieser Features, wo du dann so...
Google hat ja Yelp auch quasi in Maps eingebaut.
Yelp, genau. So diese, bei Google Fotos, dass du auf einmal so Schwarz-Weiß-Bilder kolorisieren kannst automatisch. Also so ganz viel, was so Ökosystem drumherum, wo du halt gesagt hast, wo einige App-Hersteller oder Plattformen sich wahrscheinlich gedacht haben, so ja, alles klar, wir können morgen dicht machen, weil wenn die das wirklich pushen und wenn die das ernst meinen, dann haben wir keine Chance mehr.
Ich glaube, so ein bisschen ist das tatsächlich auch die Message. Irgendwie werdet mal nicht zu groß, ihr ganzen Drittanbieter.
Ja, wenn du zu erfolgreich wirst, kommt einer der Großen vorbei und macht dich platt. Entweder du lässt dich kaufen oder du wirst platt gemacht. Das ist für mich so ein bisschen...
Oh ja, und damit, du hast recht, von Apple, Google und Facebook ist es ein Zeichen der Dominanz.
Ja.
Sie sind jeweils auch stark in dem Bereich, wo sie sind und sie wollen so bleiben.
Ja.
Es ist sehr subtil und die Tonalität ist super freundlich, aber im Endeffekt ist es das.
Ja. Und auch Facebook ist ja ganz, ganz stark oder richtet sich ja gerade ganz stark auch was Livestreaming so als Twitch-Konkurrenz aus.
Watch Party
jetzt.
Diese House Party ab, die zu groß ist.
Genau.
Dann auch mal ein Beleg davon.
So, und also man merkt halt schon, das ist so, Produktstrategie bei Facebook wirkt immer so ein bisschen, was funktioniert gerade irgendwo. Was wird jetzt gerade
auch nicht überraschen.
Nein, natürlich nicht.
Also ich meine, so läuft es halt einfach.
Aber ich finde, bei Facebook war es noch deutlicher als bei den anderen. So,
ja.
Da ist es wirklich so, wir machen jetzt Dating, weil Tinder also funktioniert wahnsinnig gut. Und
ich habe das Gefühl, eine ganze Zeit lang war das irgendwie so, man hat dann gepartnert mit diesen Firmen. Mhm. Da hat man dann irgendwie so, komm, wir zeigen hier dein Yelp-Logo irgendwo an und dafür zeigen wir dann irgendwie in Apple Maps oder Google Maps oder so zeigen wir dann halt noch deine Sachen irgendwie an oder so. Und das ist ganz raus irgendwie, dieses Partnern. Sondern es wird einfach nur so, wir bauen das Feature nach und wir brauchen das Original überhaupt nicht mehr. Und wenn die verrecken, ist uns das auch total egal. Da ist jetzt sowas wie zum Beispiel irgendwie so eine Workflow-Akquisition macht dann schon irgendwie ein bisschen mehr Sinn irgendwie oder ist da so eher klassisch. Aber ich meine, da hast du natürlich auch irgendwie die ganzen Apps, die irgendwas measuren oder so, die sind jetzt auch alle irgendwie, ich meine nicht, dass das ein riesen Use-Case wäre, aber die sind jetzt auch alle weg.
Ja, ich habe so das Gefühl, sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, wir sind schneller und es ist günstiger, das auf unserer Plattform zu bauen mit den Engineers, die wir haben, als das zu akquirieren und nachher zu integrieren, weil die Integration ist viel zu kompliziert und aufwendig.
Ich glaube, sie haben auch eine Größe erreicht, dass sie auch mal deren Ingenieure beschäftigen müssen.
Absolut. Ja,
weil was machst du denn mit all diesen Ingenieure, die alle so große Arts von Facebook sind reif. Sie haben Billionen.
Ja, und alle Entwickler sagen ja auch, da können wir alles viel besser.
Das können wir viel besser. Sie knaufen an der Tür und Mark sagt ja. Und dann egal.
Ein Punkt bei Facebook, den ich spannend fand, war diese VR Oculus Point Cloud Fotogeschichte.
Mhm.
Das fand ich beeindruckend. Also das fand ich... Also das Oculus ist ja noch ein bisschen...
Für die 3D, diese 3D-Fotos.
Ja, wo sie aus ganz vielen Fotos diese Räume rekonstruiert haben.
Aber hat das nicht auch irgendwie so einen coolen Aspekt?
Ja, natürlich. Aber also das fand ich aus technischer Sicht beeindruckend, weil ich dachte so, wow, das ist halt aus persönlich, also zu sagen, also mein Dad hat zum Beispiel irgendwie alle Fotos digitalisiert über die letzten, also keine Ahnung, alle Fotos, die er hatte, irgendwie, hat irgendwann mal digitalisiert.
Wir haben wieder Backups.
Ja, ich glaube schon. Aber wir haben gigabyteweise an Fotos und ich saß, als ich das gesehen habe, habe gedacht so, boah, ich würde es nie tun, weil es Facebook ist, aber ich würde jetzt gerne alle Fotos nehmen, da reinwerfen und gucken, was passiert. Ich würde gerne gucken, welche Räume wiederhergestellt wurden, so wie die Dinger damals aussahen, dann durch die Timeline gehen, so wie sah es 1985 aus, wie sah es 1990 aus.
Ich finde das alles geil. Also ich fand es auch technisch cool. Aber so ein bisschen ist Oculus schon auch so ein... man weiß nicht so richtig, wie das da in das Ganze reingehört.
Genau.
Ob das jetzt in Oculus in VR angezeigt wird oder nicht, ist total egal bei dem Feature irgendwie. Und es wird so, auch Watch Party kannst du ja jetzt dann irgendwie mit der Oculus Go machen und so. Aber
das kannst du ja vorher auch schon mit der Oculus machen, als sie letztes Jahr diese ganzen Chatrooms vorgestellt haben.
Ja, Faces, ja.
Genau. Es ist schwierig. Also Oculus Go, finde ich, ist ein sehr interessantes Produkt für den Preispunkt. $200, glaube ich, kostet das. Ist dafür, dass man mal überlegt, dass diese...
Unter 200.
Unter 199 Dollar. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das jetzt mal so ein... Also das normale Oculus ist ja relativ teuer und auch, wenn man sich die anderen Sachen anguckt, HTC Vive und so, das ist ja immer eine relativ teure VR-Experience und die VR-Experience davor war ja immer, man hat da sein Telefon in so eine... Am Anfang diese Pappbrille und dann nachher auch in eine andere Brille reingetan. Das könnte ganz spannend sein. Ich habe es persönlich jetzt noch nicht ausprobiert. Die Oculus Go soll ja ganz nett sein, so, aber ich weiß auch noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit vorhaben. Oder, also die haben Oculus gekauft und dachten, oh, da geht das hin. Aber ich glaube, wie man ja auch schon bei Apple merkt und sowas alles, so richtig abheben will diese ganze AR, VR-Geschichte auch nicht. Und jetzt sitzen sie da mit diesen Oculus-Leuten. Da haben sie ja so, dass ja hier John Carmack zum Beispiel ist da ja ganz groß drin. Der wird ja auch ein paar Mark kosten. Und die müssen sie jetzt auch irgendwie beschäftigen. Und dann bauen sie jetzt diese Sachen ein. Facebook Messenger kriegt zum Beispiel dieses AR-Demo-Feature, wo du im Messenger können Brands bestimmte, zum Beispiel kannst du Schuhe oder Möbelstücke dann in diese Kamera werfen.
Das wirkt alles total hilflos irgendwie. Ja. Ne? Also wie machen wir das jetzt zu einem coolen Ding irgendwie?
Genau.
Also ja, ich kann schon sehen, dass wenn meine Kinder ein bisschen älter sind, dass die sich dann irgendwie so ein VR-Lego-Ding da irgendwie angucken. Aber mehr als ein Nachmittag baut das ja auch keine Begeisterung auf oder so. Ne?
Ja. Aber das fand ich auch, also Oculus fand ich technisch spannend, aber wirkte halt irgendwie fremd in diesem ganzen Facebook-Ökosystem. Ich habe so das Gefühl, die wissen noch nicht, wo sie dieses Ding da andocken können und wo das da reinpasst.
Ja, aber ich meine, so der letzte Versuch, wo sie versucht haben, Oculus mit Weltgeschehen zusammenzubringen, das war dieses Desaster, wo sie dann in Puerto Rico irgendwie waren, in irgendeiner virtuellen Sache und dann da ihre Witze gemacht haben. Ich glaube, das wollten sie dann nicht nochmal aufgreifen. Deswegen haben sie, glaube ich, jetzt echt versucht, auch was zu nehmen, was so gar keine Gefahr birgt, ne? Und da kommt natürlich sowas mit Fotos zusammenbauen. Ist dann
ja, weil sie da auch was brauchen. Weil im Endeffekt, ich sehe momentan dafür nur in dem Bereich Gaming. Also VR
was
auch.
Was ist
das? Obwohl, da gibt es ein paar ganz interessante Sachen und da gibt es auch ein paar ganz schöne Sachen so. Aber wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen. Aber vor 10 Jahren, als ich an der Uni gearbeitet habe, da gab es auch schon so diese, das ist auch was Microsoft vorgestellt hat, so diese AR-VR-Assistance während der Arbeit. Das gab schon vor 10 Jahren Studien und Sachen mit VW zusammen, wo das gemacht wurde und sowas alles. Und HoloLens geht ja auch in die Richtung und sowas.
Aber vielleicht ist das der Punkt, wo wir zu Microsoft wandern, weil die das ja doch relativ stark in ihrer Keynote hatten.
Microsoft hatte vor allem sehr viel.
Ja.
Also das ist mir bei Microsoft aufgefallen. Meine Güte, waren das viele Produkte. Und ich habe das Gefühl, das waren die meisten Produkte und Services. Allein am Anfang, ich glaube, die ersten 20 Minuten Azure 365, hier IoT Edge, Open Source, Speech Device SDK, Kinect for Azure, Bot Framework, also auch alles Entwicklersachen.
Mhm.
Und dann, wenn es dann ging, es weiter in AI und ist, also ich habe mir das hier aufgeschrieben und irgendwann habe ich aufgehört und irgendwann habe ich nur noch geschrieben AI.
Ding, 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 doch ein Trinken
noch. Ding,
ein
Trinken, ding, noch ding, ding, ding.
Genau. Also, Microsoft war viel, fand ich auch. Es war wahnsinnig viel. Und ich glaube, du warst von Microsoft begeistert.
Ja, ich bin immer begeistert von Microsoft. Ich bin großer Fan von Satya Nadella.
Ja.
Und auch von den Keynotes. Ich finde, das ist mit Abstand in den letzten 3 Jahren, 2016, 2017, 2018, die beste Keynote. Und das hat sehr viel, wirklich mit Abstand die beste Keynote. Ich sage warum, weil das habt ihr noch nicht erkannt.
Das Licht noch nicht gesehen.
Ist wirklich die Konstruktion eines Keynote. Ja, Microsoft präsentiert sehr viele Produkte, übrigens sehr homogen für Entwickler und für Enterprise. Punkt. So. 2016, Satya Nadella ist auf die Bühne gegangen und hat 15 Mal das Wort Google und 15 Mal das Wort Apple gesagt. Das war die Eröffnung von Microsoft. Letztes Jahr, großer intellektueller Wurf für die Branche, ist Intelligent Cloud und Intelligent Edge. Der ist der Erste, der das auch vertritt und vertreten hat. Dieses Jahr war Multisense, Multidevice als Variation von Intelligent Edge und Intelligent Cloud. Und das ist, was ist für mich sehr super spannend, die 25 Minuten von Satya Nadella. Er spricht wirklich für mich der intellektuelle, ja, Star der Branche, der erzählt, wo es hingeht. Er hat zwar eine Rhetorik, wo er sehr viel Weißräume gibt, als ob er überlegen würde, weil so spricht er, aber inhaltlich ist es die beste, wirklich Anfangskino. Danach ist es in der Tat unheimlich viel Produkte, nur diese Kino von 2018, im Gegensatz zu anderen Kino, waren noch zwei große, super Demo. Also die Demo in der Fabrik war großartig, Fabrik, und die Demo im Büro, wo die Bühne aufging, war auch großartig. Mhm. Und das ist eigentlich von der Konstruktion sehr gut und damit auch mit Abstand die beste. Beste Leader, intellektuell das stärkste und die zwei beste Demo gut ab.
Schlecht an dem Moment.
Man muss aber also mit Abstand. Alles andere, was erzählen wir? Sonder also erzählt so Lappeien. Man müsste hier den Test machen. Du machst irgendwie so parallel die beiden mit Wörtern. Der eine hat einen Blick, wo die Industrie hingeht, der andere verkauft Kugeln.
Ich gebe dir total recht. Vision ist, glaube ich, hier das Schlagwort über der ganzen Sache. Weil das Problem, was ich mit Microsoft seit Jahren habe, ist, die erzählen viel und machen nichts. Das ist irgendwie so, also wie viel kommt da wirklich am Ende dann nachher auch an? Also ob das jetzt die ganzen HoloLens-Demos sind oder was auch immer. Also ich meine, da wird viel erzählt, aber wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie 2017, da war das und das irgendwie so Intelligent Cloud, Intelligent Edge und so, das waren irgendwie so die Schlagworte, da denke ich mir so, ja, wie viel ist denn davon jetzt wirklich da?
Ja, aber sie machen das anders als die anderen, deshalb liebe ich diese Keynote, ist, dass sie erstmal intellektuell für die Branche visionär sprechen. Eine Person, Satya Nadella, macht das. Dann, die Demos sind da, um nur zu erklären, was im Hintergrund, im Cloud, meistens in Azure oder dieser Azure IoT Kit, dann was da dahinter passiert. Das heißt, die Demo ist die Vision auch. Es ist nicht die Demo von, hey, ich habe ein neues Feature bei FaceTime, ich kann es irgendwie grob ein Video machen. Ja, das ist nicht die Idee.
Ich glaube auch, weil Microsoft hat halt auch viel, also die Sachen, die sie vorgestellt haben an Produkten, das ist halt alles, also das gibt's alles. Die Produkte, die kannst du...
Das ist so wenig greifbar.
Ja, aber pass auf, wenn du dir zum Beispiel jetzt überlegst, so diese IoT Edge Sachen, und nehmen wir mal nur IoT Edge, zum Beispiel Kinect for Azure und so, dann nehmen wir mal die beiden Sachen. Die kannst du kaufen, also wirst du jetzt demnächst kaufen können, das ist ein tatsächliches Produkt, was du auch kaufen kannst. Und wenn du dir diese Demos anguckst, das ist ja quasi, also Microsoft wird jetzt keine Konferenzsoftware rausbringen, wo diese ganzen Sachen an sich zusammengedockt werden, aber Microsoft gibt dir einen ganzen Haufen Tools, damit du dir das selber bauen kannst, wenn du das möchtest, mit ihren ganzen Sachen. Und da kommt zum Beispiel IoT Edge Open Source, du kannst einfach beliebige Kamera- und Sensorenhersteller können jetzt sich an diese IoT Edge Geschichte andocken, das kannst du dann mit in deine Azure Cloud nehmen und sozusagen und da dann einfach relativ einfach sozusagen andocken. Das wollen sie natürlich, dass du das über deine Sache machst und dann kannst du mit den anderen Technologien, wie zum Beispiel HoloLens und wo man das in alle Richtungen schieben kann, auch über die Microsoft-Infrastruktur dann sozusagen, diesen Vorteil nutzen. Also ich finde das auch von der Vision her, finde ich das großartig. Also diese Vision mit dieser HoloLens bei der Arbeit, ich weiß nicht, ja. Man ruft jemanden an und dann wird das da reingemalt.
Ja, also wurde die Demo nicht aufgebaut. Die Demo wurde etwas größer aufgebaut. Die Demo wurde so aufgebaut, dass Leute da sind, also an einem Konferenzraum. Ja. Dann wurde Person addiert über Videokonferenz. Ja. Dann wurde das Transkript auch gemacht. Dann wurde direkt Übersetzung in Chinesisch gemacht. Dann wurde alle weitere Elemente, zum Beispiel auch HoloLens, um die Demo eines neues Gebäude auch in 3D oder in Augmented Reality zu führen. Und das ist, was ich interessant finde, ist, es ist die Darstellung eines Konzepts, wo die Intelligenz in den Objekten geht. Und wenn ich es notwendig habe, kann ich das auch im Cloud machen. Und das ist, was so zentral ist. Intelligent Cloud, Intelligent Edge. Und jede Demo zeigt das im Grunde genommen. Ich kann das alles auf Azure machen, aber ich kann das auch in einige Geräte auch einführen. Die Fabriken-Demo, wo die Notfälle sind, die fand ich großartig. Ich meine, ich liebe selbst Fabriken. Ich schaue mir Fabriken wie Touristen an. Also das waren Dutzende von Automobilfabriken, was so interessant ist. Und das ist eine exzellente Demo, die natürlich auch ein Enterprise-Publikum anspricht. Menschen, die große auch Infrastrukturentscheidungen treffen müssen. Und das ist schon was Magisches, auch für diese Leute. Wie beeindruckend auch die Vision ist, Und die Idee dahinter, wie AWS das auch macht, und mit uns hast du die meisten Tools, hast du die meisten Services, Solutions, bla bla bla, dazu, und dann wächst bitte mit uns. Und dafür brauchst du eine visionäre Keynote.
Also es gibt zwei Dinge. Also auf der einen Seite, die Vision hatte Microsoft schon immer. Wenn du dir diese Visionsvideos von vor 10 Jahren anguckst, dann ist da nicht viel Unterschied. Jetzt ist der Unterschied, dass sie es real implementieren und live auf der Bühne zeigen. Damals war es noch mehr gefaked. Also da ist schon eine Vision da. Und sie,
aber ich sag mal so, auf den Stein jede Demo, die in der Keynote gezeigt wird, die nicht als Produkt nachher auftaucht, ist fake.
Ja, genau.
Ist einfach so.
Ja, aber wie gesagt,
ja, das sagen sie auch. Sie sagen dahin kann zum Beispiel der Konferenzraum der Zukunft sein. Und das finde ich so interessant. Sie sagen nicht, ihr sind auch einfach bitte kaufen, wie bei Apple, Google oder Instagram, Entschuldigung, Facebook. dann ist es nicht so. Das heißt, das ist immer in der Tat da, wo sie hinwollen.
Es ist abstrakter, definitiv.
Genau.
Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Punkt, Microsoft hat im Vergleich zu allen anderen ein extremes Verbesserungspotenzial über die letzten Jahre. Seit Ballmer weg ist, haben sie halt einen riesen Sprung gemacht.
Das ist total bewundernswert, auf jeden Fall.
Ey, das ist auch eine Tonalitätsfrage. Also wie Satya Nadella das präsentiert, man kauft ihm das ab, das ist nicht prätentiös.
Ja,
okay. Das ist seriös, so genauso seriös wie Tim Cook, ist auch nicht prätentiös, sehr seriös, sehr belegt. Und er hat eindeutig sich Gedanken gemacht darüber. Und was ich glaube, er ist der Einzige, der seine Keynote alleine schreibt. Im Gegensatz zu den anderen, wo sie Ghostwriter dahinter haben. Die anderen lesen nur den Prompter, was gesagt wurde. Er schreibt seine Keynote.
Ich habe bei Microsoft immer das Gefühl, sie haben so ein bisschen diesen Bonus, dass alle immer noch dieses alte Microsoft im Kopf haben und das neue Microsoft sehen. Dass du immer noch so dieses Vorurteil hast, dieses denkst so, Microsoft, oh Gott. Und dann siehst du das, was sie zeigen und dass sie es auch wirklich auf die Straße bringen und hast immer noch dieses so, wow, das hätte ich nicht erwartet. Die haben immer so einen gewissen Vorteil.
Das haben sie aber nicht bei jedem. Mittlerweile nicht bei jedem. Das ist so bei dir, weil du einfach Google verblendet bist. Florian ist Messenger verblendet und Thomas ist Apple verblendet.
Aber
wenn du leicht darüber hinaus dich abstrahiert von deiner eigenen täglichen Verblendung, sind die einfach diejenigen, die einfach uns als Industrie weiterbringen. Ich bin froh, dass sie da sind. Sonst haben wir eine Reihe von Kino, die mal so sind, und wo, ja, Mini-Feature, wie übrigens, es gibt ein Voice-Memo in den iPad.
Nein, aber... Thomas,
da kommst du nicht dran vorbei. Das ist die wichtigste,
das ist das wichtigste Feature.
Microsoft schafft es halt, die kohärenteste oder die breiteste Plattform zu stellen. Sei es für B2B, sei es für die Industrie, bis hin zum End-Customer.
End-Customer war nicht so stark.
Ich glaube, zum Beispiel daher kommt auch Thomas sozusagen missfallen.
Ach, nein.
Ja, weil du bist auch nicht, also ich bin auch nicht die Target Audience von dieser Demo oder von diesen Demos gewesen und auch nicht von ihrer, also wir benutzen auch Azure an bestimmten Stellen, aber viele dieser Sachen waren auch nicht, die sind nicht, also Apple und Google zum Beispiel, und deswegen ist es auch so.
Consumer-facing.
Genau, viel mehr Consumer-facing. Ja. Und Microsoft zieht sich da langsam raus. Microsoft hat mit einem tatsächlichen Konsumenten fast keine, also Office 365, dann haben sie noch Bing natürlich und dann Windows und so.
Das bringen sie nicht in der
Kinder.
Microsoft 365, was übrigens eine gute Teil der Kinder war.
Genau,
war nur für professionelle
Anwendungen. Was wir betrachten müssen, ist, dass diese ganzen Keynotes alle untereinander haben wieder gleiche Schnittmengen. Und zum Beispiel, glaube ich, hat Microsoft mit Apple, zum Beispiel mit der Keynote und von den Themen, die sie abdecken, fast keine Schnittmengen.
Ja, absolut.
So, Microsoft,
ja,
genau.
Ganz wesentlichen Element ist ein wirtschaftlicher Element. Sie haben heute Morgen Microsoft deren besten Quartal ever angekündigt. Und mit einem Wachstum, wie viel? 25% der Azure.
Der
Cloud. Das gegenüber dem Quartal. Das heißt, wenn du so eine Keynote machst, du etablierst Azure als de facto Standard. Ja, es gibt AWS dahinter, aber mit sehr viel visionären Applikationen. Wenn du die Auswahl treffen musst zwischen AWS oder Google Cloud Plattform oder Azure, du hast immer noch im Bild, wow, die gehen so einen Schritt weiter. Also es ist rein als Darstellung von 2 Stunden toll.
Ja, aber Da muss ich dann Thomas beipflichten, die Realität davon ist, Microsoft ist unglaublich gut da drin, in Enterprise und gerade größere Enterprises rein zu verkaufen, auch Azure und sowas alles. Von so, also wenn man das jetzt mal aus der Techniker-Perspektive sieht, ist Azure schwierig.
Sie haben sich verbessert.
Sie haben sich
verbessert. Genau, ihr seid verblendet. Ihr seid total verblendet, weil ihr verwendet immer die gleiche Tool.
Nein.
Und Thomas erzählt das nicht, weil er da sehr
Der arbeitet nur lokal.
Nein, ich benutze auch tatsächlich, das weiß ich nämlich, weil ich auch tatsächlich täglich Azure benutze. Und es ist ja auch, also wie gesagt, ich habe ja eh die Auffassung, was so Software angeht, alles ist gleich schlecht, bloß an anderen Stellen. Das gilt auch meistens.
Also außer Apple.
Nee, eingeschlossen Apple. Da kann man auch noch zur Apple Keynote zurückkommen, wie sie jetzt quasi in den Finder Features einbauen, die Windows 95 schon hatte.
Nicht alle Features sind mit dem Frisch nicht das Mythos, dass Apple unheimlich gut ist und Microsoft unheimlich schlecht ist.
Wir sollen das bloß in dieser Lage.
Das ist ein wiederkehrendes
Thema. Nur noch, um das mal zu korrigieren. Also ich bin total begeistert von der Transformation, die Microsoft seit Jahren dahin legt. Also ich finde das total faszinierend. Microsoft heute hat nichts mehr mit Microsoft zu tun von vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Es ist absolut faszinierend. Ich finde, die haben genau aufs richtige Pferd gesetzt, die machen das genau richtig. Aber hier in diesem Kontext gucke ich auf die Keynote und ich finde, es ist alles einfacher, irgendwie eine Keynote komplett darauf aufzubauen, dass man irgendwelche luftigen Demos zeigt und dann irgendwie sagt so, Handwave, wieso ja, und das könnt ihr auch irgendwie bauen mit unseren Services. Statt zu sagen, so, hier, alles, was wir euch zeigen, morgen kommt die Beta raus, da könnt ihr die ganze Sache austesten, ihr könnt das alles sehen, das ist ein meilenweiter
Unterschied. Aber das machen sie ja auch, also die Sachen kommen ja schon, also zum Beispiel, wenn du dir die Demo anguckst, wo sie jetzt in dem Büro alle zusammensitzen, das sind ja alles Parts von Azure jetzt mittlerweile, das wird ja nur noch Sachen, werden nur noch Sachen für Azure gebaut, es sind alles Parts von
Connect
Azure.
Connect in the Cloud.
Genau, Connect in the Cloud und zum Beispiel das, jetzt die Übersetzung, das fand ich sehr gut, also da sind sie auch sehr gut, da sind sie auch tatsächlich technisch sehr gut, Realtime-Übersetzung und dann haben sie Englisch gesprochen zu Chinesisch geschrieben und Chinesisch gesprochen gemacht, dann haben sie Sign Language zu Chinesisch gesprochen gemacht in Echtzeit, das hinterhergezogen, das in den Videodings integriert und da geht's eher darum, du hast diese Translation APIs und diese Translation Services kannst du jetzt schon benutzen und also Microsoft wird nie rauskommen mit dieser Sache so, mit diesem, also das neue Microsoft wird nicht mit einer Lösung rauskommen, wo du das machen kannst, aber wenn du eine Firma bist und du möchtest das haben, dann kannst du bei Microsoft anrufen und genug Geld hast und die werden dich beraten und Microsoft ist auch sehr gut, das höre ich immer sehr viel. Wenn man genug Geld ausgibt, dann passen die auch und da sind sie wirklich die Einzigen. Das macht Google nicht und das macht Amazon nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel diese Chatbot-Services von denen benutzt, also Louis und was auch immer, die passen für dich die Plattform an bestimmten Stellen und die forken auch mal Sachen und dann kriegst du da eine andere Version von Louis hingestellt. Das ist jetzt anders als bei Google, die sagen, hier ist Dialogflow, das ist dasselbe Dialogflow für alle Kunden, sondern Microsoft ist ja eher wie so eine Mischung aus AWS und IBM. So, also sie haben dann immer noch viel Consulting drin. Und
gut, dass du nicht SAP gesagt hast. Ne? Die customizen in letzter Zeit nämlich auch einige Flops.
Aber ich hätte ja auch gerne was
von eigentlich, das wäre super. Wir machen nur eine Runde und reden über IBM, SAP, also über die zweite Gabe. Aber die sollen wir erst nicht erwähnen.
Hat SAP aber eine Keynote?
Natürlich.
Ja, ernsthaft?
Ja,
war großartig. Gibt es die auch auf YouTube oder muss man da?
Ja, nein, natürlich. Von
einem VHS-Kasten.
Oder bei einem Open SAP kannst du das.
Aber das sind ja die ganzen armen Seelen, die dann da im Odenwald oder am Rande des Odenwalds im
15. Und das machen sie viel besser, als man denkt. Auch, aber
ich
erkenne nochmal das Schema bei euch. SAP ist nicht so gut, Microsoft ist nicht so gut.
Apple
und Google sind ganz toll.
Also
typisch Entwickler, die nicht links und rechts gucken.
Das ist ein Entwickler-Podcast. Das ist ein Podcast für die
Schwalbe. Deshalb sage ich das auch.
Es betrifft allen Entwickler.
Ich glaube, AWS, Amazon, Microsoft Azure, die tun sich alle nicht viel in ihrem Feature. Die haben links und rechts Ausschläge, die bestimmte Features sind bei einigen stärker und schwächer. Was Microsoft dann besser macht oder was Microsoft stärker macht, die verkaufen Vision. So, die verkaufen keine Produkte wie Google oder Apple.
Ja,
keine fertigen Sachen. Und das, das ist natürlich, und da kann ich natürlich den Träumer Laurent gut verstehen, das findet er toll.
Jedem das Sein.
Genau. Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir machen ein Ranking der Keynotes. Jeder macht sich kurz ein, zwei Minuten
Gedanken. Trommelwirbel. Darf man sich jetzt hier vorstellen?
Das war absichtlich.
Das war Platz 1.
Das nächste machen wir ein Soundboard.
Platz 1 bis 4. Jeder für sich selber.
Jeder
für Wer möchte denn anfangen?
Laurent.
Also ganz klar, nach vorne, 3 Jahre hintereinander, Microsoft, Apple, ne? Microsoft beste Keynote, intellektuelle Leader. Zweite Facebook, weil sie eine super Instagram-Vorstellung gemacht haben, WhatsApp nach vorne gebracht haben. Nummer 3, Google, ja, weil sie Waymo und weil es Google ist. Nummer 4, Apple. Das Einzige, was gerettet hat, ist die ganz große Produktionsleistung und dieser tolle Film über
Technik. Was gerettet hat,
man erwartet von Apple mehr, wenn man vorne ist. Also Microsoft, Facebook, Google, Apple.
Ah, ich soll?
Ja.
Apple, Google, Microsoft, Facebook.
Oh, das machen wir jetzt aber schnell.
Apple, Google, Microsoft, Facebook.
Korrekt.
Ja, ich sehe das ein bisschen. Also ich für mich selber kann die nicht direkt in eine. Es gibt keine klar beste.
Muss aber jetzt.
Musst du. Keine
Relativierung. Für mich ist die beste Kino Google gewesen, weil ich einfach die Tech am interessantesten fand, die sie da rausgebracht haben. Zweiter Platz wäre für mich Microsoft, dann Apple und dann Facebook. Das heißt jetzt aber nicht, dass zum Beispiel jetzt Apple so unglaublich und Facebook so unglaublich schlechte Sachen gemacht haben, aber es ist einfach so von der.
Du brauchst dich nicht bei Thomas zu entschuldigen.
Nein.
Auch bei Facebook.
Ich entschuldige mich auch bei Facebook.
Das sind ja also sowieso Konferenzen auf ganz hohem Niveau, ne? Also ich meine, Das ist sowieso ganz schwer.
Ich fand zum Beispiel persönlich keine davon schlecht. Ja. Ich habe mich jetzt nicht geärgert, aber wir haben uns natürlich jetzt nochmal. Das ist ja in einem Zeitraum von mehreren Wochen rausgekommen und wir haben uns jetzt natürlich nochmal vorbereitet. Und wenn man die alle nochmal so hintereinander guckt, dann verliert man auch so ein bisschen die Hoffnung an die Menschheit. Und man weiß nicht mehr so ganz genau, was man machen soll. Und ich bewundere auch wirklich so Tech-Journalisten, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt danach, wenn die das immer wieder angucken und live bloggen und dann sitzen die auch noch in allen Sessions danach und versuchen da irgendwelche Sachen rauszuziehen und so. Das heißt, ist nicht meine Sache.
Matthias. Ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich sehe es genauso wie du. Also Google, Microsoft, Apple, Facebook.
Ja.
Facebook war für mich das Schwächste, einfach auch wegen dem Skandal. Die haben, glaube ich, noch Features rausgestrichen, die sie nicht gezeigt haben, die sie eigentlich hätten zeigen wollen. Und es kam für mich nicht ehrlich rüber. Apple, ich glaube, die werden nächstes Jahr wesentlich stärker sein. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel im Kochtopf, was sie noch nicht zeigen. Und da ist Apple einfach, die zeigen es erst, wenn es fertig ist. Microsoft war stark, ist aber sehr auf dem sehr im B2B-Bereich unterwegs und hat sehr, sehr gute Sachen gezeigt, aber also gerade diese Cortana Alexa
Nummer. Alexa
Cortana,
darüber haben wir gar nicht geredet.
Die fand ich einfach so grausam und das war so cringy.
Ja, lieber nicht darüber reden.
Da habe ich echt gedacht, okay, ey, sorry.
Cortana ist für Microsoft,
was Maps
für Apple ist.
Ja. Nein, das war der Grund, dass ist alles in Seattle gefunden, dann wurden ein paar Amazon-Leute eingeladen, müsste man
den. Aber das, ja, wir gehen halt miteinander essen.
Ja.
Und Google Waymo war einfach, wo ich sage, okay, das ist tatsächlich eine Ansage gegenüber allen anderen.
Abwarten.
Natürlich, also die müssen sich auch erstmal beweisen, aber die sind die Ersten, die es auf die Straße bringen. So. Die sich der Herausforderung angenommen haben, gesagt, so, wir beweisen es. So. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kriegen sie auch zu Recht Schelte dafür. Dann werden andere kommen es auch probieren. Aber ich bin guter Hoffnung, dass wir hoffentlich auch bald ein Waymo in anderen Städten sehen und davon profitieren können.
So.
Das ist mein Ranking. So.
Super. Dann haben wir jetzt auch eine ganze Menge über hier 4 große Kinos geredet und sowas alles. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf, wenn das nächste Mal wieder dazu kommt.
Der nächste Mal dann SAP und
das nächste Mal machen wir die.
Dann ist SAP,
schaltet sich zum Podcast an. Nächste Mal machen wir dann SAP, IBM und Salesforce.
Nächstes Mal
machen wir. Weißt du, vielleicht für mich ist es auch an alle, die das Freundschaft haben und uns zuzuhören, man muss wirklich alle Kinos sehen. Es ist so interessant. Nicht verpassen. Keine Zusammenfassung, weil die Zusammenfassung geben nicht das reelle Bild. Und es gibt nichts Besseres als diese so 4x2 Stunden. Das ist für uns toll. Und sogar, es gibt Menschen wie euch, die sogar Podcasts darüber organisieren.
Ganz ich glaube, zusammenfassend ist zu sagen, man merkt, es geht immer mehr in die Plattform. Die Plattformen werden immer stärker und sie haben sich immer mehr manifestiert und werden auch nicht mehr weggehen. Das ist ein ganz klarer Trend, dass wir werden noch lange mit diesen Unternehmen leben müssen. Und ob uns das gefällt oder nicht, werden wir an anderer Stelle nochmal besprechen. Über die nächsten 2 Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal war, dass wir über Keynote sprechen werden.
Nächstes Mal vielleicht live. So, genau. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal auch wieder mithören.
Vielen, vielen Dank für Laurent.
Genau, vielen, vielen Dank an Laurent fürs Dasein. Falls es noch Fragen gibt dazu, wir haben alle Kontaktdaten sozusagen und auch Links, die wir jetzt genannt haben, werden hier in den Shownotes sozusagen zu sehen sein. Da kann man die sehen. Ich denke mal, jetzt haben wir jeder nochmal die kurze Chance, nochmal zu pluggen, was wir gerade so machen, wenn wir gerade was Spannendes machen, was man so macht. Vielleicht fängt unser Gast direkt damit an, Laurent. Wenn man dich jetzt wiederfinden möchte, wenn man mit dir auch geschäftlich interagieren wollen würde, wie tue ich das am besten?
Einfach LinkedIn, Laurent Burdin. Das ist ein französischer Name. Das Laurent ist LAURENT.
Super. Thomas?
Einfach nach Thomas Janssen suchen. an was für spannenden Sachen man gerade arbeitet. Also ich bin immer für alles zu haben, was rund um Datensicherheit und Informationssicherheit sich dreht.
Genau, ich bin Florian Nommensen und mit meiner Firma Nowhere arbeiten wir an Chatbot-Systemen für den Service gerade ganz stark. Und falls da jemand Interesse hat, knowhere.to. Und da findet man schon ganz gut und dann kann man sich auch sicherlich gut unterhalten.
Und mein Name ist Matthias Vogt und ich werde die nächsten 2 Jahre auf irgendeiner einsamen Insel in einer Hütte sitzen und Keynotes gucken. Nein, Freelance-Developer für alles zu haben.
Super. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal noch und damit sagen wir Tschüss. 3x Halbwissen hat heute vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ciao.